Also, willkommen beim heutigen Chaos-Seminar. Das Thema heute ist Battle of Programming Languages. Ich werde heute nur moderieren. Gut, ich werde auch meine eigene Programmiersprache dann zeigen. Es geht hauptsächlich darum, zu zeigen, dass man die beste Sprache hat. Oder eine bessere Sprache. Was haben wir denn heute alles im Angebot? Einmal Octave oder MATLAB.
Ruby.
Einmal Ruby.
VHDL.
VHDL. Na gut. Dann haben wir ein PHP. Auch gut. Eventuell Whitespace, ja. Ja, ja, dann. Ja. Tafel. Jetzt muss ich mir auch noch merken, was wir alles haben. Also, wir haben einmal Octave. Wie schreibt man MATLAB? Großes L? Lab,
klein. Ludwig Anton Bertha.
Klein, groß?
L.
Was hatten wir nochmal? Ruby. Dann hatten wir PHP. Dann
C.
Oh, wir haben auch noch C. Jetzt brauche ich eine neue Tafel oder schreibt nach rechts weiter. Neue Tafel. Okay, was haben wir noch? Okay, ich schreib's mal, ich habe nicht sofort zum Schreiben. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. JavaScript. Gut, ich mach noch Haskell.
Ja, und Selang.
Und Selang. Oh, sieht noch. Hat wer sonst noch was? Irgendjemand? Ein Java-Vertreter?
Ja. Java brauchen wir nicht, das lernen wir eh alle hier.
Ja, ich würde auch noch.
Nicht mehr, aber.
Kannst du
das nicht? Ich meine, das kann man auch so vorstellen, wie das kann erkennen. Ja, mit JFA, oder?
Gut. Okay. Fangen wir von oben an. Jede Sprache soll ja zeigen, bestimmte Sachen zeigen. Und zwar einmal einen beliebigen Sortieralgorithmus, der in der Sprache schön aussieht. Es muss nicht jede Sprache dasselbe sein. Das Ziel ist nur das Sortieren. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass noch ein GGT drankommt, nach Erweiterung. Ich habe eine Mail nicht mehr gelesen. Nach Euklid und mit Erweiterung nach Stein. Genau. Und schließlich, last but not least, eben einen beliebigen Stück Code, der zeigen soll, dass die Sprache, die man hat, eben die tollste ist. Hm? Ja, magst du gleich anfangen? Und ich kann weiter coden.
Ja, warte mal. Ich brauche Beamer. Danke.
Ich tue es weiter.
So, ich muss mich auch beeilen. Es könnte sein, dass ich jeden Moment weg muss. bin ich schon auf Sendung. Ah, cool. Also, das mit dem Sortieralgorithmus hat mich etwas überrascht. Deshalb habe ich da was ausgegraben, das ich ungefähr vor 15 Jahren geschrieben habe. Ich zeige schön, was er macht. Das ist eigentlich was Nettes. Also ich erzeuge jetzt erstmal ein Bild. Irgendein eher zufälliges Bild. Na, gucken wir mal, ob wir das irgendwie... Da, das kann ich es gerade nicht runterschieben. Irgendwas stimmt da nicht. Also ist egal. Also das ist irgendwie so hoch irgendwas. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und jetzt bringe ich die Zeilen da durcheinander. So. Also jetzt sieht es so aus. Die sind jetzt in einer zufälligen Reihenfolge. Und jetzt sortiere ich die wieder. So. Das ist jetzt schon teilweise geordnet. Und jetzt kommt eigentlich der schöne Teil vom Algorithmus. Was weiß ich, nochmal 30 oder 40. Das müsste dann eigentlich wieder relativ gut aussehen. Tut's nicht. Ja, vielleicht ist das Bild auch ein bisschen schlecht geeignet dafür. Okay, was ich damit jetzt machen will, ist, zu der Zeit war irgendwie immer Premiere groß im Gespräch. Die haben ja ihre Bilder verschlüsselt, ihre Sendung verschlüsselt, indem sie die Zeilen durcheinander gebracht haben. Das Einzige, was man hatte, aufschrauben, gucken, wie das Gerät innen drin aussieht, war nicht so mein Ding. Deshalb habe ich gemeint, ja, ein Bild hat ja gewisse Stetigkeitseigenschaften, also kann man anhand von denen versuchen, die Zeilen wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ich probiere es nochmal da mit einem anderen Faktor. Vielleicht mal. Na. Na, also schon perfekt, dann brauchen wir den zweiten gar nicht mehr. Und der Algorithmus funktioniert folgendermaßen. Ich sortiere die erstmal, machen Row Sort, also keinen speziellen Algorithmus implementiert, aber was dann passiert ist, dass man Row Sort, der sagt ja, die erste Spalte sortiere ich, falls es noch nicht aussagekräftig genug ist, nehme ich die zweite Spalte her und so weiter. Damit habe ich also noch lange kein schönes Bild sortiert. Nehme die erste Zeile raus, lege einen gewissen Suchbereich drumherum und berechne da alle Abstände von der Zeile zu den anderen. Weil das sehr rechenaufwendig ist, mache ich das nicht mit dem gesamten Bild. Nehme das dann aus der ursprünglichen Matrix raus, in die nächste, in die eine rein. Damit kriege ich dann so ein Streifenbild. Und im zweiten Schritt, also mit dem Ordner 2, hat man dann die einzelnen Streifen, die Sprünge nochmal detektiert und geguckt, ob sie irgendwie besser zusammenpassen. Das ein bisschen mit randomisiert. Also so, im Prinzip kann man sich vorstellen, da hat man dann so Zettel, die aus dem Schredder rauskommen und versucht, die zusammenzukleben. Und das einfach sehr schnell mit dem Rechner. Und jetzt den Code dazu. Mal gucken, ob ich das auf die Schnelle hinkriege. Weiß ich, 20 vielleicht. Lass dann gleich kommen. Ja, also das ist im Prinzip der ganze Trick hier. Ich fange hier an, ein Stückchen weiter oben müsste noch. Genau, da fängt es mit dem Sort raus an, wie ich gesagt habe. Dann gehe ich weiter, die sortierte Matrix, die M1, Da suche ich dann die nächste in einem bestimmten Bereich, füge die in die Matrix 2 ein und nehme aus der Matrix M1 dann die gefundene Zeile, wo haben wir sie? Die N1 raus. Also von 1 bis N1 minus 1 und dann von N1 plus 1 bis zum Ende wird es wieder zusammengesetzt. Oh, ja, also eigentlich ein schön einfacher Algorithmus. Der zweite Teil ist ein bisschen ausgefallener, aber weiß nicht so. Ich kann einfach mal zeigen, wie er aussieht. Genau, da ist eigentlich gar nicht so viel, das ist bloß ein bisschen unübersichtlich. Also ich suche da schrittweise, wo der größte Sprung ist. Wo war er denn? Der da. Dann suche ich randomisiert. Wo ist das ein Random? Ah ne, der da. Ah, genau, dann unterscheide ich, ob jetzt der nächstpassende drüber oder drunter liegt und baue dann dementsprechend die Matrizen wieder zusammen. Kann man sich relativ einfach vorstellen. Ich habe da irgendwo im Bild einen Sprung, suche von entweder der oberen oder der unteren Zeile, welche da im restlichen Bild am besten dazu passt und drehe es dann wieder richtig hin. Ja, das... Man kann sich es wie in Turbo Pascal angucken. Also wir haben da vor A gleich 1 bis Dauer. Der Doppelpunkt ist immer mit Zahlen aufgefüllt. Also 1 Punkt Punkt Dauer heißt 1, 2, 3, 4 Dauer. Wenn ich dann mit anderen, also nicht 1 als Schrittweite haben will, sondern eine andere, dann ist da 1 Doppelpunkt, Schrittweite, Doppelpunkt, Dauer. Also so ähnlich wie bei
Turbo. Das ist jetzt eine Variable, die irgendwo anders gesetzt wird.
Ja, genau. Und das ist relativ leicht handhabbar. Also wenn da jetzt Dauer zum Beispiel 1,5 wäre, dann wird es trotzdem nur von 1 bis 1 laufen. Oktave ist in der Richtung und auch MATLAB sehr pflegeleicht. Man braucht nicht vorher Variablen definieren. Man schreibt einfach drauf los und man kann auch dann irgendwann mal sagen, Pi gleich 3, dann rechnet er mit Pi gleich 3 weiter. Und also so. Man muss ein bisschen wissen, was man tut, aber es ist relativ eigentlich prädestiniert für Leute, die mal mit Basic oder mit Turbo Pascal programmiert haben, dann einen schönen großen Rechner auf dem Tisch haben und den nutzen wollen, ohne sich dann groß über eine neue Programmiersprache Gedanken zu machen.
Kann man da irgendwo erkennen, welche von diesen Funktionen, die du da aufbaust, die selber programmiert sind und welche?
Nö. Also man müsste halt dann Help so und so machen. Also wenn ich da jetzt genau dieser Nächste, wo war es jetzt, MXMov, da steht dann wahrscheinlich Marco Haschke hat es irgendwann programmiert. Verschiebene, genau die Matrizen irgendwie so. Und wenn ich da jetzt, also Pix ist so eine Funktion, die auch ein schönes Bildchen macht. Das ist von MATLAB bzw. von Octave. Da steht dann dran, is a function from the Octave Library. Aber direkt dran erkennen tut man das nicht.
Ja, okay, also man kann Help sozusagen mit implementieren.
Ja. Das ist auch das Tolle, wenn ich dann den Text anschaue, dann werden einfach die ersten Kommentarzeilen, bis es aufhört, mit das erste Mal was anderes als Kommentar kommt, als Hilfstext ausgegeben. Also man braucht da nicht extra was programmieren. Was haben wir dann gerade gehabt? Das Ordner 2. Habe ich da überhaupt eine Hilfe dabei? Ja. Und dann werden da die ersten 4 Zeilen als Hilfe ausgegeben, wenn ich da Help mache. Ja. Ach genau. Ja. Sortieralgorithmen. Ah nee, das hätten wir jetzt. Genau, dann kommt jetzt GGT. Ich habe da noch was schnell gemacht, genau, mit Sonstigem. Also ich habe da verschiedene GGTs implementiert. den, genau, jetzt brauchen wir das Bildchen nicht mehr, den iterativen GGT, dann gibt es den rekursiv und dann habe ich den nach Stein, wie gefordert, auch nochmal implementiert und einfach rekursiv programmieren war bei dem viel einfacher, fand ich. Also, da sieht man auch schon ein bisschen die Stärke von Octave, das hat recht starke Funktionen. Ich sortiere, ich weise einem Vektor V1 die beiden Eingabewerte zu, sortiere den erstmal, das heißt, vorne ist die kleine, hinter ist die größere Zahl. Und solange die erste noch größer als 0 ist, soll er sortieren, soll er den sortierten Wert von der kleinen und der Differenz zwischen der kleineren und der größeren wieder V1 zuweisen. Und damit hat man ein GGT. Also irgendwann mal steht dann vorne eine 0 und hinten der GGT. Dann kommen wir.
Kannst du die Syntax von diesem mal erklären? Die verstehe ich nicht, wenn das eine Differenz sein soll.
Diff kann mehrere, ist in C++ geschrieben, überladen, kann man reinschreiben, was einem so Spaß macht. Aber wenn da ein Vektor drin steht, oder ein Array von mehreren Zahlen, dann gibt er ein Array mit einer Stelle weniger zurück und jeweils die Differenzen dazwischen. Also wenn du jetzt 1, 2, 3 übergibst, dann bringt er 1, 1 zurück. Also was ich gerade gemacht habe, ist kurz zu demonstrieren, dass der Iterative tatsächlich funktioniert. Jetzt der Rekursive, der ist auch nicht viel komplizierter. Wir geben immer A und B. Wir können es auch sortieren, aber ich berechne den maximalen der beiden Eingabewerte, den minimalen der beiden Eingabewerte. Falls der kleinere 0 ist, dann liefere als Ergebnis den größeren zurück und ansonsten liefere den GGT von B, A, also von dem kleineren und der Differenz zurück. Im Prinzip das gleiche wie vorher, nur rekursiv. Ja, mal. Genau, haben wir das gleiche wieder. So, und jetzt nach Stein, da musste ich mich dann erstmal einlesen. Habe dann auch gleich festgestellt, wie üblich ist Wikipedia fehlerhaft.
Hast du korrigiert?
Nö. Die Frage war, habe ich es dann auch korrigiert in Wikipedia? Nö, also das ist so ein primitiver Fehler, der... Wenn man es einfach nur abtippt, merkt man, dass man auf die Schnauze fällt. Und wenn man ein bisschen mitdenkt, dann merkt man es vorher. Da ist die Idee folgende. Wenn einer von beiden Faktoren irgendwie eine Zweierpotenz beinhaltet, dann kann man die geschickt rausziehen und muss da ein bisschen weniger rechnen. Also wir gucken einfach auch mal wieder den größeren und den kleineren Wert an. Dann gucke ich, ob O durch zwei Teil, der Größe oder der kleinere jeweils durch 0, durch 2 teilbar ist. Das mache ich über Modulo, also O, 2 gibt 1, wenn es ungerade ist und 0, wenn es gerade ist. Damit ist O2 plus U2 plus O2 gleich 0, nur dann, wenn beide durch 2 teilbar sind. Logisch. O2 mal U2 ist 1. Wenn beide nicht durch 2 teilbar sind. Also können wir da dann den üblichen Algorithmus wieder anwenden. Genau, O minus U können wir sogar noch durch 2 teilen, weil das Differenz zweier ungeraden Zahlen selbstverständlich wieder durch 0 teilbar ist. Und durch 2, durch 1 natürlich auch.
Aber nicht durch 0.
Da wird es schwierig. Und ja gut, wenn eins von beiden durch 2 teilbar ist, dann müssen wir halt gucken, welches von da durch 2 teilbar ist und das dann durch 2 teilen. Und dann auch wieder den, das Ergebnis von dem Dividierten zurückliefern.
Und wo war der Wikipedia-Fehler?
Der war, dass es nicht vollständig definiert ist. Da ist, glaube ich, der Fall, dass das kleinere oder das größere ungerade ist. Also die haben nur gesagt, wenn einer von beiden ungerade ist, dann gib das zurück, dann dividier A zum Beispiel. Aber was zu machen ist, wenn B ungerade ist und A nicht, haben sie nicht gesagt. Also, ja. Das ist vielleicht eine Spitzfindigkeit, aber...
Wikipedia ist eigentlich natürlich sprachlich vollständig, aber zum Programmieren noch nicht geeignet.
Ja... Also, es ist, ja, genau. Wir können ihn auch mal kurz tatsächlich testen. Steiner, nochmal unser. Ich kann auch mal einen anderen Wert. Möchte das Publikum mal was anderes ausprobieren? Ach so. So. Na, tatsächlich. Ist durch 2 teilbar. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, das ist das Schöne bei Octave, der frisst irgendwie alles, muss halt irgendwann mal gewusst haben, dass 2,2 ist. Ich kann natürlich auch sagen, 2 ist 3, dann wird es lustig.
Ziffer 4 und 2 ausgeschrieben.
Also, ach so, die Antwort.
Nein!
Hier, hier. Ach so. Ja, das funktioniert aber nur, weil ich das tatsächlich schon irgendwann mal so programmiert habe. Also das ist kein Standard-Feature von Octave. Ja. Das Schöne ist, dass man bei Octave einfach sehr schnell irgendwas reinhacken kann, ohne groß erst eine Klasse anzulegen und was auch immer zu machen. Ich habe mir das auch mal vereinfacht. Jetzt kommen wir ja zu den schönen Sachen von Octave. Also ich kann zum Beispiel eine neue Funktion definieren. Was weiß ich? Hello World hat kein Argument und soll ausgeben Hello World. So, vielleicht noch einen Kommentar rein.
Noch eine Klammer?
Fehlt da noch was, ja? Nochmal eine. So. So, dann machen wir HW und Hello World gibt's aus und die Hilfe ist auch gleich geschrieben. Also man kann sich da kleine Tools schreiben, die dann selber den Code verarbeiten und ein bisschen schneller machen. Also dieses Krenf, das ist historisch, warum das so heißt, aber mit dem kann man einfach recht schnell etwas Kleines zusammenhauen.
Es bietet immerhin noch ein Wort, das NF endet. Es ist ein weiteres Wort, das mit NF endet.
Stimmt, allerdings nicht im normalen Sprachgebrauch.
Gibt es da nicht so viele.
So, und jetzt was Schönes. Ich habe mir mal einen Blast-Algorithmus zur Brust genommen. Ich zeige erstmal, was er macht. Nichts da. Die Idee ist folgendes. Ich möchte eine lange Zeichenkette überprüfen, ob ein Teil zweimal oder mehrfach vorkommt. Die Idee ist, die primitive Idee wäre, einfach alle Teile mit jeweils einem anderen Teil zu vergleichen. Das wäre aber, je nachdem, wie lang der Teil wäre, Länge vom einen Teil mal Länge vom anderen Teil mal die Position, also n hoch 4 irgendwann mal, oder n Quadrat mal k Quadrat, wenn k die Länge vom Kern wäre. Also muss man sich was anderes machen. Ich berechne einfach für jede Stelle einen Hash-Wert. Und primitiv würde ich jetzt durchgehen durch einen Vektor und an jeder Stelle Summe über den die Position, an der ich bin, plus die nächste Stelle mal irgendeinem Wert p, plus die nächste Stelle mal p Quadrat, plus die nächste mal p hoch 3 und so weiter. Modulo irgendwas. Und diese doppelte, dreifache Schleife, die kann ich in MATLAB recht einfach schreiben. Ich sage, ich habe meinen Vektor. Der Vektor ist um a verschoben und in jeder Rekursion, in jeder Iteration multipliziere ich das Ergebnis mit irgendeinem Zahlenwert. Dass es jetzt 101 ist, das ist einfach, weil das Ergebnis dann schön aussieht. Der Modulo-Wert ist wichtig, dass es nicht irgendwann durch die Decke schießt, weil das steigt ja exponentiell. Dass das Grad 19 am Schluss ist, ist damit es eine Primzahl ist. Und die meisten, die Informatik studiert haben, werden wissen, das ist einfach am schönsten verteilt. Dann genau, wiederholt sich dann nicht so oft die Ergebnisse. Ja, weiß nicht. Also wenn ich sowas in Java oder in einer anderen Programmiersprache schreiben müsste, wären das garantiert nochmal 2-3 Schleifen eben tiefer. Und damit habe ich dann Kerne berechnet. Die Kerne zu vergleichen. Also jetzt habe ich dann einen Vektor mit, was weiß ich, 5 Millionen Hash-Werten. Möchte ich gucken, an welcher Stelle ein Doppelter vorkommt. Das ist dann der nächste. Und da wird dann MATLAB wirklich langsam stark. Da haben wir nämlich hier, also die Idee ist, doppelte Werte zu finden, ist immer noch ein quadratisches Problem, wenn ich einfach jedes mit jedem vergleiche. Also sortiere ich sie erst. Sortieren ist nur n mal log n im allgemeinen Fall. Was für ein Sortieralgorithmus da genau benutzt wird, ist mir eigentlich wurscht, weil ich vertraue eigentlich einfach drauf, dass das Octave kann. Dann gucke ich, wenn es sortiert ist und zwei hintereinander sind gleich, dann ist die Differenz dazwischen 0. Ich will wissen, an welcher Stelle was steht. Also sobald es 0 ist, soll not 1 stehen. Also an allen Stellen, an denen jetzt vorher 0 gestanden ist, steht 1. Ich hänge hinten wieder eine 0 an, dass es anschließend so lang ist wie vorher. Das Diff macht es ja um 1 kürzer. Dann möchte ich, dass ich nicht nur den vorhergehenden Wert von beiden gefunden habe, oder die vorgehende Position, sondern beide Positionen, an denen was Gleiches war. Das heißt, ich muss dann einmal den Vektor um 1 nach rechts verschieben und das Maximum von beiden Einsen nehmen. Ja, dann wird es interessant. An der zweiten Stelle steht ja dann die Position. Das heißt, ich habe jetzt hier die Position, an denen ich was gefunden habe, mit der Position, der Hash-Wert vorher stand. Sortiert das Ganze. Find liefert alle Positionen zurück, an die nicht 0 sind. Und damit habe ich dann im Vektor 4 alle Positionen von Hash-Werten. Und jetzt möchte ich die aber noch in den Vektor eintragen. Und das mache ich hiermit. Also V3 war die Position in der Matrix vorher. Und mit V6, was war denn das jetzt? Ach genau, V6 von V5 gleich 1. Kann sich jemand vorstellen, was das bedeutet? Also V5 sind Positionen, an denen was geschrieben werden soll. V6 ist ein Vektor, der so lang ist, dass alle Ziffern, die in V5 stehen, reinpassen. Und das heißt, ich kann da dann die Schleife weglassen, sondern sage nur V6 von V5, also an allen Positionen, an denen V5 auf die V5 zeigt, sollen die 1 reingeschrieben werden. Das wäre wie wenn ich vor a gleich 1 bis längs von V5 schreibe und dann V6 von V5 von A gleich 1 jeweils. Also das ist eigentlich die große Stärke von Octave, dass ich da so solche Indizes und Schleifen immer weglassen kann. Das macht das Ganze sehr viel einfacher zu lesen. Wenn man sich mal...
Du kannst mit Vektoren rechnen oder mit Matrizen, anstatt die Schleife jedes Mal zu programmieren und mit Zahlen zu rechnen.
Ganz genau. Die Einsteinsche Stundenkonvention ist da. Die stimmt nicht ganz, aber... Man kann da viel mit der vereinfachten Notation machen. Ja, das war das, was ich als Schönes zeigen wollte. Der nächste.
Hört ihr mich? Ja, okay. Ich tue jetzt ein bisschen was über Ruby erzählen und naja, wir fangen mal an mit was Langweiligen, wie sich das gehört. GCC, also GGT. Das ist jetzt der einfache klassische euklidische Algorithmus. Und ich mache einfach gleichzeitig GGT zeigen und schöne Dinge zeigen. Also fangen wir mal damit an. Normalerweise würde man erwarten, dass so eine Funktion so ein Statement hier hat. Return bla. Brauchen wir nicht. In Ruby liefert jede Methode einfach zurück, was als letztes ausgewertet wurde. Das heißt, wenn ich einfach eine 23 hinschreibe, gibt die Methode immer 23 zurück, egal was sonst passiert. Also ja. Was haben wir noch? Wir haben ein schönes Case-Konstrukt. Ups. Okay, jetzt haben wir es nicht mehr. Doch. Das agiert, wie wer das in C kennt, der ternäre Operator, nur eben für beliebig viele Fälle. Das heißt, es liefert auch zurück, was ich da gerade reinwerfe. Und naja, hier oben haben wir, das hier ist der Spaceship-Operator. Und das ist einer der Operatoren in Ruby, mit dem man Objekte miteinander vergleichen kann. Also wir haben, was man häufiger benutzt, die absolute Objektgleichheit, das heißt, referenzieren Sie dasselbe Objekt. Dann haben wir die Gleichheit, referenzieren Sie Objekte, die sagen, sie sind identisch. Dann haben wir dieses Ding, das sagt, okay, ist das eine kleiner, größer oder gleich wie das andere, in irgendeiner Art von Ordnung. Und das dritte ist ein Regex-Gleichheit, das sagt, okay, links habe ich ein beliebiges Objekt, rechts habe ich etwas, das als Regex funktioniert. Es muss keine Regular Expression sein, aber es muss darauf reagieren. Matchen die beiden. Also, der Spaceship-Operator gibt einfach nur zurück minus 1, 0 oder 1. Also minus 1, wenn das erste kleiner ist, 0, wenn sie gleich sind und, naja, 1, falls größer. Eigentlich langweilig und das ist hier einfach nur der euklidische Algorithmus, den rufe ich hier rekursiv wieder auf. Also, ja, wenn das erste kleiner ist, was sage ich, wenn das erste größer ist, ziehen wir das zweite ab und rufen nochmal auf. Ansonsten, wenn es gleich ist, ja, dann kann ich eins von den beiden zurückgeben, A oder B, ist ja egal. Und der else ist, naja, bereits minus 1 ist und das gleiche wie der erste Schritt, nur andersrum. Was mir hier auch gefällt an Ruby ist zum Beispiel, naja, ich könnte hier Klammern hinschreiben. Kann ich, muss ich aber nicht. So. Und noch etwas, was in Ruby auch geht, man kann in Ruby Perl programmieren. Das ist der gleiche Algorithmus, nur als Einzeiler. Ja, da kommt nichts mehr. So dieses. Ach so, Entschuldigung, ihr habt ja. Oh. Komm. Besser so? Ja. Ach. Haben wir noch mehr Anforderungen? Ja, okay. Das ist jetzt einfach zweimal der klassische ternäre Operator ineinander geschachtelt. Also Hier die Bedingung A größer B, falls ja, rufen wir rekursiv den GCD für sich selber auf. Falls nicht, schauen wir noch, ob er kleiner war. Dann haben wir diesen Fall, also der Fall ist der Fall, der hier ist der und dieses Doppelpunkt A am Ende ist ganz genau das da.
Es ist jetzt beides mal derselbe rekursive Algorithmus und einmal in leserlich und einmal in unleserlich, je nachdem, wie man gerade drauf ist.
Ach, du hast den Strichpunkt gesehen, ja. Also, wer will, ja, dieser Strichpunkt ist natürlich ein Zeilenende und dieser da auch. Ja. Aber das mit dem Zeilenende muss man ja nicht so genau nehmen. Man kann auch einfach mal sagen, ja, okay, die Zeile geht hier noch weiter, ist immer noch dasselbe. Also, ja, kennen wir auch aus anderen Programmiersprachen. Also, ich muss auch sagen, was mir an Ruby eigentlich am besten gefällt, ist nicht, was sie neu dazu gepackt haben, sondern was sie eigentlich von anderen Programmiersprachen genommen haben und gleichzeitig reingeworfen. Okay, und jetzt habe ich hier einen Algorithmus hin, aber naja, tut der überhaupt? Schauen wir mal.
Ja, aber mittlerweile kriegt ein Semikolon.
Ach, ich bin sowieso gar nicht mehr im richtigen Verzeichnis. Was? Oh, tatsächlich, ja. Das ist natürlich nicht gut. Ja, jetzt sieht es schöner aus. Ach ja, hier auch von wegen Klammern und so, ja. Es gibt Fälle, wo man die Klammern braucht, weil der Interpreter dann nicht mehr raten kann, was man gemeint hat, aber normalerweise tut er das eigentlich relativ gut. Also. Ja, es kommen dreimal die 6 und man schaut, was ich für eine Eingabe habe. 42 und 6, ja, kommt hin. Dreimal, weil ich ganz unten noch so diese Lame-Ass-Lösung gemacht habe, require rational, und dann können wir 42 eigentlich fragen, wie der GGT gegenüber 6 aussieht. Aber das ist ja langweilig. Ja, also wenn man rational, also es in der Bibliothek einbindet, dann kann man die 42 fragen, wie es denn aussieht, wenn ich eine GGT von 6 haben will. Also geht andersrum natürlich auch, aber ja.
Ist die Logik da dabei? Ist das 42er Objekt, das von der Funktion GCD verarbeitet wird?
Na, die 42 ist ein Objekt, das Methoden hat und da gibt man das Argument in dem Fall die 6 über. Also implementierend sind die Zahlen nicht ganz als Objekte, aber sie verhalten sich in den meisten Fällen so. Ja, etwas, was ich bei Bubblesort mache, kann man mit der 42 dann nicht machen. Die Implementierung, die ich da gewählt habe für den Sortieralgorithmus, aber prinzipiell die 42 verhält sich wie die meisten anderen Objekte. Also ich kann zum Beispiel hier meinen interaktiven Interpreter aufrufen und sagen, ja, 42, du, ups. Gib mir mal deine Methoden und ich hätte sie gerne sortiert. Also das ist die einfachste Art, auch einen Sortieralgorithmus zu kriegen. Und Moment, ich hätte gerne auch eine schöne Ausgabe, weil das Ding kotzt einfach nur ein Array raus. Also ich frage die 42, was sie für Methoden hat. Die Methoden, das ist ein Array, das Array sortiere ich und das sortierte Array sage ich dann durch, hätte ich gerne in einer Zeile als String und zwischen den einzelnen Elementen hätte ich gerne jeweils eine New Line. Und das gebe ich aus und das sieht dann so aus und dann kann ich die 42, ja, hat alle möglichen, sowas. Das habe ich noch nie erlebt. Also prinzipiell tainted, ach, was war denn das? Das habe ich noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Also es hat entweder was, üblicherweise entweder was mit Parallelprozessen zu tun oder wenn du dein Safe-Level setzt. Weil du kannst Ruby sagen, okay, ich habe gerne nicht den ganzen Interpreter, sondern nur Teile davon, die sicher sind. Und dann kannst du so 1 bis 4 Safe Level setzen, dann kannst du manche Sachen nicht mehr tun. Also was dann zum Beispiel nicht mehr geht, ist da so ein Evil, also Evil Eval, weil Eval ist ja Evil, also. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, gehen wir noch. Ah, genau, hier. Also gerade dieses Eval P42 geht dann nicht mehr, weil ich dann nicht mehr sagen kann, du, ich habe hier einen String, führ den einfach mal aus. Es kann dann sein, dass es dann feststellt, okay, das Objekt ist jetzt tainted, weil es von einem Interpreter von außen gekommen ist, und dann ja. Aber so Schweinereien habe ich normalerweise nicht gemacht, weil das geht auch anders. Also, das war der langweilige Euklidische Algorithmus. Ah ja. Ein Problem dabei ist, das ist primitiv rekursiv und zieht auch immer hier schön A minus B ab. Also ja, kriegen wir einen ordentlichen Stack-Level, und wenn wir die Zahl ein bisschen größer machen, dann... Okay, wir hätten gerne eine große Zahl. Ist die Zahl groß genug? Ach, ich muss hier eh raus. So. Ach, ich bin ja eh noch. Bup. Oh, schade. Jetzt will man vorführen, dass etwas nicht tut, und dann tut es natürlich. Vielleicht dann noch eine 5 hin. Ja, genau, wir haben endlich. ich muss das größer machen. Okay. Ja, irgendwann ist der Stack halt aus. Dumm gelaufen. Aber zum Glück gibt es noch den Steinschen Algorithmus. Der sieht auch wieder Case, Whens. Also klar, wenn einer davon 0 ist, dann können wir den anderen mal ausgeben. Und OBDA sage ich einfach mal, A soll größer als B sein. Also wenn A kleiner B ist, dann tauschen wir die Argumente und rufen wir uns nochmal selber auf. Und ansonsten haben wir halt ja, den Steinschen Algorithmus. Falls man A durch 2 teilen kann und B auch, dann ja, zweimal die GGT von jeweils der Hälfte. Dann haben wir die beiden Varianten, wenn der eine durch 2 teilbar ist und der andere nicht. Und ansonsten, ja, Differenz und ja. Und wie man unten sieht, habe ich mal ein bisschen größere Zahlen genommen zum Testen.
Aber dann gleichzeitig Zuweisung, und die Zuweisung hat einen Wert wie ein C.
Ja. Also man kann in Ruby auch schön in diese if A ist gleich B Falle tappen. Man kann es natürlich auch absichtlich benutzen, ja. Um während man was ausrechnet, mal schnell einen Zwischenspeicher zuzuweisen, das Variable, ja. Na, dann haben wir noch einen GCD-Stein. No, langweilige 8, das ist jetzt nicht besonders. Ups. Gesundheit. Ja. Und, ja genau. Und hier unten, also eine Möglichkeit, einen Code auszukommentieren, ist natürlich, macht einen Codeblock und fragt nachher if false. Also. Und man kann es eigentlich wieder reinhauen, indem man das auf if true setzt, aber natürlich auch auf unless false. Also wie gesagt, falls man was von irgendeiner Programmiersprache kennt, ist es meistens irgendwie dabei. Und ja, es kommt zweimal das Gleiche raus. Ja, das war der Steinsche Algorithmus. Und dann hatten wir noch einen. Ich habe mir mal gedacht, ich mache einen richtig langweiligen Sortieralgorithmus, Bubble Sort. So der erste, den man in Sopra beigebracht bekommt, hoffentlich, oder PI. Also wir haben eine Liste, wir vergleichen jeweils zwei Elemente, wenn sie in der falschen Reihenfolge sind, tauschen wir sie aus und gehen einfach weiter. Und man geht einmal durch, stellt fest, okay, ich musste was tauschen, ist also nicht sortiert, und fängt wieder von vorne an, so lange, bis es sortiert ist. So, die Implementierung ist also nicht so besonders, also vom Code selber, weder besonders schön zu lesen noch interessant. Was ich aber hier, was vielleicht interessant ist, ich definiere hier nicht def bubblesort, sondern def a.bubblesort. Das heißt, ich habe hier oben mein Array a, ich mache nachher noch eine Kopie b, und dann sage ich, a würde eigentlich eine Sortiermethode brauchen. Also sage ich, du hast eine Sortiermethode. Bubblesort, ja. Und unten kann man dann schauen, ob das tut. Also ich habe hier oben erstmal das unsortierte Array, dann hier sortiert und dann nachher das gleiche nochmal mit B, nur so als Beweis, dass es wirklich die Methode ist und die nicht irgendwo in dem Array drin steckt, weil es sagt, okay, B hat die Methode gar nicht. Weil ich die da einfach mal so spontan dazu gelogen habe. Ja klar, du machst einfach die Klasse Array auf und definierst da drin. Also sagst dann einfach Class Array def Bubble Sort. Die tut dann theoretisch irgendwas und fertig. Und was auch immer du da reinschreibst, ist jetzt ein Array. Du kannst auch zur Laufzeit die Methode reintun und wegnehmen und ja.
Die Klasse Array, die gibt es schon vorher.
Ja, alle Klassen sind immer offen. Und alles, was oben anders ist als in dem Array-Beispiel, ist, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo ich sage def a.bubblesort, a nicht mehr wirklich vom Objekt, von dem Typ Array ist, sondern einen eigenen Untertyp von Array hat. Und die Ruby-Community hat mehrere Jahre lang diskutiert, wie man diese Klassen dann nennen soll. Sie haben sich auf Eigenklass geeinigt. Also die Threads waren ziemlich lange.
Ja. Übrigens kann man auch mit Methoden implementieren, ohne dass das Objekt die Methode hat, indem man eine Methode namens method not found neu implementiert und der sagt, ach ja, übrigens, wenn die Methode so hieß, dann tue ich etwas und liefere auch was zurück, aber ich reagiere nie auf die Frage, habe ich die Methode? Also, ja. Wozu man das brauchen kann, ist immer so die Frage, aber ich meine, die Reflection API kriegt man auf die Art eigentlich geschenkt, weil das ist immer so. Und ja, die Zahlen verhalten sich eben anders als andere Sachen. Wenn ich jetzt sage A gleich 42 und dann sage A bla bla und dann kriege ich eine schöne Fehlermeldung, weil es sagt, ja okay, mit 42 kann ich das nicht tun. So gesehen, für die meisten Fälle verhalten sich Zahlen wie alle anderen Objekte, aber naja, manchmal auch nicht. Ja. Hat irgendwie noch ein Feature, das so haben will? Nein, ansonsten wäre ich jetzt mit Ruby auch fertig. Dann kommen wir zu PHP. Ich muss meinen Teil implementieren.
Ja, ja, Moment noch. Ist es noch an? Ja. Groß genug? Nee, machen wir noch ein Stück größer. Awesome. So. Ja, ich fange auch einfach mal mit dem GGT an. Das ist jetzt ein bisschen ganz schön groß geworden. Also zu PHP lässt sich sagen, es ist eine Interpretersprache, kann dank Facebook auch ein bisschen kompiliert werden, aber das lassen wir jetzt mal weg, das ist böse Magie, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Die haben da so einen Compiler geschrieben für PHP, der Hip-Hop heißt. Genaueres weiß ich aber darüber auch nicht. Also PHP ist von der Syntax her ziemlich C-ähnlich, mit einer kleinen Ausnahme, es gibt in PHP keine Datentypen. Also es wird alles so ein bisschen geraten, was könntest du jetzt für ein Typ sein, aber man kann ihn nicht explizit angeben. Und deswegen steht hier auch nirgendwo ein Int oder sowas. Aber was vor jeder Variable ist, ist ein Dollarzeichen. PHP ist... kann komplett prozedural oder imperativ geschrieben werden, wie es ich jetzt hier gemacht habe. Man kann PHP aber auch objektorientiert schreiben, was ich nachher noch ein paar Sachen von zeige, aber jetzt, also der GGT ist jetzt die einfachste Variante, wie man implementieren könnte. Also wir haben ja auch unsere ganz normalen While-Schleifen, unsere If-Abfragen, also ziemlich genau wie in C. Und ja, ich kann ja mal zeigen, also hier unten greife ich auch noch auf die Parameter, die über die Kommandozeile übergeben werden, zu, damit ich die auch anzeigen kann. Ich führe es jetzt einfach mal aus. Oder auch mal mit größeren Zahlen. Funktioniert auch noch. Ganz großen Zahlen.
dauert schon wesentlich länger. Mal schauen, ob es trotzdem funktioniert. wahrscheinlich aber nicht. Nee, die ist quasi umgebrochen. Eine zweite Zeile. Nee,
der subtrahiert krass.
Ja. Also es kann sein, dass es funktioniert, weil...
Ich kann immer zwei große. Nimm zwei große, wenn du eine große und eine kleine, der subtrahiert. Also die müssen ziemlich genau gleich mit den Stellen haben.
Na.
Mach die mal ähnlich lang.
Na, okay. Ja, also was, das war jetzt weniger interessant, man sieht halt, man hat keinen Datentypen, aber was ein bisschen cooler ist, ist jetzt mal der Sortieralgorithmus. Ich zeige den jetzt erstmal ein bisschen interaktiv. Und zwar lege ich mir erstmal irgendeine Variable fest, ein Array, und speichere da mal ein Array rein. Also ich muss nicht vorher angeben, dass das Array ist, ich kann einfach irgendwas reinspeichern, in dem Fall nehme ich jetzt ein Array. Ja, jetzt habe ich ein Array. Ich kann mir das auch schön ausgeben lassen. Im PHP gibt es die tolle Funktion printr, die einfach alles ausgeben kann. Also sowas, wie man es in Java durch Überlagern von der ToString-Methode hat. Am PHP kann es einfach. Und Arrays gibt es hier schön formatiert aus. Und wenn ich jetzt das Array sortiert haben wollte, dann kann PHP das auch von selber, indem ich einfach sort mache. Ach ja, Sort gibt in Boolschen Wert zurück, ob es geklappt hat oder nicht, und sortiert einfach das Array selber. Also dann nimmt es das Array quasi als Pointer und sortiert das Array dann on the fly. So was Ähnliches habe ich hier dann mit dem Bubble Sort auch gemacht, den ich jetzt mal zeige. Genau. Also zuerst mal schaue ich, wie groß das Array ist. Das könnte ich auch hier mit in die Vorschleife reinschreiben, brauche ich aber nicht. Also lauf einfach durch das ganze Array durch und vergleiche immer die zwei Werte, ob sie schon richtig sortiert sind, ansonsten drehe ich sie um durch diese Swap-Funktion. Und bei PHP kann ich was Cooles machen, was bei C nicht funktioniert. Ich kann bei PHP bei der Funktion angeben, dass ich eine Referenz auf das Objekt oder die Variable möchte. Also ich muss da nicht explizit einen Pointer übergeben, sondern durch dieses Unzeichen nimmt sich PHP quasi einfach die Referenz statt dem Objekt selber. Also
man definiert das bei der Funktionsdefinition anstatt beim Aufruf.
Ja, ich kann das auch andersrum machen. Also quasi oben im Pointer übergeben. So ist es aber gemütlicher, weil dann muss ich mich oben nicht drum kümmern und bekomme einfach direkt die Referenz. Also habe dann Call by Reference und nicht mehr und arbeite nicht auf einer Kopie. Ja, das Tauschen hier habe ich jetzt mit X-Ordern gemacht. Ich könnte es auch über eine dritte Variable machen, das ist jetzt Geschmackssache. PHP kann aber auch binäre Operationen machen. Ja. Hier unten habe ich dann einfach mal ein Array fest vorgegeben und gebe es einmal in Form sortieren aus, rufe den Sortieralgorithmus aus und lasse es dann nochmal sortiert ausgeben. Ich führe es jetzt auch mal kurz aus. Und dann habe ich das Array oben unsortiert, unten sortiert. Also er tut es auch. Er tut nicht. Warum tut er nicht? Das könnte man sagen, oder? Bei dem Bubble Sort möchte ich jetzt vielleicht ein neues Array zurückbekommen, also quasi ein Array sortiert, deswegen gebe ich hier das Array einfach zurück, darum sollte ich hier unten dann quasi sagen, mein neues Array kommt aus meinem Bubble Sort raus und ich gebe dann das einfach aus. Ja. Genau. Dann tut er es jetzt auch. Dann, was PHP so cool macht, also viele missbrauchen PHP, um damit Webseiten zu programmieren. Wofür es ursprünglich mal gedacht war, eventuell. Ich würde es nicht empfehlen. Dafür, finde ich, ist es auch gar nicht so gut geeignet. Wofür das mehr geeignet sind, sind eben so kleine Hackereien, wie wenn man... Nico sagt gerade, es gibt auch PHP-GTK. Da wurde im PHP eine Anbindung an GTK geschrieben. Das heißt, man kann PHP auch grafische Oberflächen programmieren. Was funktioniert, aber nicht sehr schön ist. Also, was PHP so toll und schön macht, ich kann zum Beispiel auch statt einer For-Schleife eine For-Each-Schleife schreiben, wo ich quasi ein Array reinschmeiß und ich habe hier dann meinem i wird immer den Wert zugewiesen, was jetzt in dem Fall nicht einfach ersetzen lässt. Ich zeige das nachher anders. Ich zeige jetzt einfach mal was ganz Witziges. Also PHP, ein PHP-Bereich beginnt immer mit so einem kleinen Fragezeichen PHP und endet mit einem Fragezeichen Größe. Kommt drauf an. Also Nico meinte gerade, Zeile 3 wäre obsolet. Das stimmt, solange man in einem eigenen PHP-Skript ist. Wenn man jetzt aber so Sachen macht, wie einfach ein PHP-Skript in ein HTML mit einbettet, was funktioniert? Also ich kann jetzt hier HTML schreiben und das läuft wunderbar. Das funktioniert alles, aber ich mag jetzt mal nur PHP schreiben. Ich kann natürlich auch PHP dann nutzen, um mir wieder HTML-Code auszugeben. Oder sogar um hier JavaScript-Code zu generieren. Und also da ist der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt, aber das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht machen. Was ich jetzt zum Beispiel machen möchte, was PHP auch so schön macht, ich kann ein Array entweder so definieren, dass ich wirklich angebe, ich habe hier ein Array, oder ich nehme einfach irgendeine Variable, ob ich sie jetzt vorher benutzt habe oder nicht, und fange mal an, hier Werte reinzuschreiben. Natürlich muss das Array dann auch nicht, also die Werte des Arrays müssen nicht denselben Datentyp haben, sondern ich kann hier dann auch noch einen String dazu schreiben. Oder ich kann sogar an der Stelle eine Funktion setzen. Ein Strichpunkt fehlt noch.
Was passiert eigentlich, wenn du versuchst, in Array 2 Array selbst einzuspeichern? Geht das?
Das geht natürlich. damit wir jetzt auch mal sehen, was dabei rauskommt, geben wir doch das Ganze mal aus. So. Also, in Array 2. Also Array 1, da wo ich die Funktion reingeschrieben habe, erkennt das als Closure-Objekt. Da merkt man, PHP ist mittlerweile auch ein bisschen funktional. Also nur so ein bisschen klaut sich da ein paar Sachen von JavaScript, wie gerade die Syntax, die ich benutzt habe, um eine anonyme Funktion anzulegen. Und ich kann eben, also wenn man jetzt ein Java ein Array schreibt, dann hat jedes Element von dem Array einen Int zum Beispiel drin. Hier kann ich einfach alles reinschreiben. Und eben auch einfach das Array wieder in das Array reinstecken. Wobei man hier jetzt sagen muss, das zweite Array, also der Part, ist nicht quasi nochmal das Array selber, sondern ist einfach eine Kopie von dem Array zu dem Zeitpunkt, wo ich es reingespeichert habe. Deswegen ist auch hier der zweite nicht mehr drin. Für Leute, die noch eine ältere PHP-Version benutzen, die Syntax ist relativ neu. Die kam, glaube ich, erst mit PHP 5.3 dazu. Früher ging es aber auch, es gibt eine Funktion, die kann ich mal kurz... in der PHP-Dokumentation zeigen, die sehr schön ist. Also PHP hat Funktionen ohne Ende und die können ganz tolle Dinge. Es gibt zum Beispiel die Funktion createFunction, wo ich eine Funktion erzeugen kann mit. Also, das sind allerlei Möglichkeiten da. Was jetzt natürlich auch geht, Also nur Zahlen als Index für ein Array zu nehmen, ist doch sehr einschränkend. Vielleicht möchte ich ja mal an meiner Stelle Hello was reinspeichern, dass wir es ein bisschen so Map-artig haben. Können wir gleich ausprobieren. Das probieren wir gleich. Ich schmeiße jetzt mal ein neues Objekt rein. Moment, das muss ich kurz nachschauen, wie es heißt. Ach ja. So müsste es heißen. Also ich möchte jetzt mein Array 2 als Key benutzen, also quasi die mein Array 1, also die Funktion. Und tue mal. Okay, also was jetzt mal interessant wäre, ich möchte hier vielleicht auch mal meine Hello World-Funktion aufrufen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Es ist ungetestet. Ja, hier beschwert es sich jetzt, er hat einen Illegal Offsite Type in Zeile 9. Also das mag er dann nicht mehr. Also Funktion als Index zu benutzen, funktioniert dann wohl nicht mehr. Wobei es nur, wohlgemerkt, es war nur eine Warnung. Also es ist so ein bisschen wie C. Es gibt ein PHP-Warnungen, Notizen und ein paar verschiedene Arten von Fehlern. Also ein Fehler muss auch noch nicht heißen, dass das Programm jetzt nicht läuft, sondern ein Fehler kann nur sein, ja, das tut man nicht so und das funktioniert auch nicht so, aber ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Und man kann natürlich, wenn einen diese ganzen Fehler und Notizen, weil ich meine, man kann jetzt im PHP, wenn man hier jetzt irgendeine Variable, die es nicht gibt, ausgibt, ich kommentiere das mal kurz aus, dann kommen natürlich so komische Notizen mit, die Variable wurde vorhin nicht definiert, als PHP-Entwickler interessiert es einen eigentlich gar nicht, was der da so viel sagt, darum macht man hier einfach vorher ein Error Reporting 0. Dann ist PHP auf einmal still. Also dann muss man sich mit dem Zeug nicht rumschlagen, das ist viel angenehmer auf die Art. Ich nehme das jetzt aber erstmal wieder raus. Oh, was da auch noch kurz zu sagen ist, PHP hat von ziemlich vielen Sprachen Einflüsse bekommen, also wie ich schon gesagt habe, von C, das meiste eigentlich. Die Objektorientiertheit von PHP 5 orientiert sich so ein bisschen an Java. Ein paar Einflüsse kommen da aus C++. Was man an den ganzen Dollarzeichen und so sieht, da ist auch noch viel mit Perl mit drinne und so. Darum hat PHP auch wirklich so jegliche Art an Kommentar, die man sich so vorstellen kann. Also es gehen diese ganz normalen Kommentare mit Doppelslash. Natürlich auch diese mehrzeiligen Kommentare. Das funktioniert nicht.
Minus?
Nee. Okay, es hat drei Arten von Kommentare.
Was ist der dritte?
Der dritte kommt vielleicht aus Bash ein bisschen bekannt vor. Es ist einfach eine Raute vorne dran. Ja, das waren jetzt alle drei. Was jetzt aber auch ganz witzig ist, ich nehme jetzt mal die Zeile auch wieder raus. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, also der Aufruf von meiner Hello World Funktion, die ja eigentlich nur eine Variable ist, hat natürlich auch funktioniert. Jetzt nehme ich die auch mal raus. Speichere hier noch ein paar Werte rein. Ich habe ja erwähnt, PHP ist objektorientiert. Das bedeutet, manchmal wollen wir eben nicht ein Array haben an der Stelle, sondern wollen vielleicht statt dem Array jetzt ein Objekt haben. Jetzt kann man sich denken, okay, dann casten wir einfach das Array mal in ein Objekt, also ich muss jetzt nicht irgendwie hinschreiben, ich habe eine Variable vom Typ Standard-Class namens Blub, sondern ich habe einfach irgendwas namens Blub und caste jetzt einfach mal mein Array und gebe mir stattdessen mal das Blub aus. Ich mache hier mal noch eine weitere Stufe rein, damit das interessanter wird. Also es war jetzt ein geschachteltes Array, hat mit zwei E schon drin, aber das ist eine Art Errors, ein Syntax-Error. Und zwar möchte an der Stelle 8, an der Zeile 8 gefällt ihm das Array hier nicht. Das gefällt ihm wohl nicht, warum auch immer. Also was ich eigentlich zeigen wollte, das ist so ein Weg, wie man Variablen casten kann, aber nicht der richtige Weg, wie man von einem Array zu einem Objekt kommt. Wenn man in PHP von einem Array zu einem Objekt kommen möchte, und zwar das rekursiv quasi casten möchte, dann gibt es da einen netten Trick, der in ganz viel Software auch so benutzt wird, die frei auf dem Markt erhältlich ist. Und zwar bietet PHP Methoden, um Variablen in JSON zu kodieren und wieder zu dekodieren. Standardmäßig legt er bei dem Dekodieren keine assoziativen Arrays, sondern Objekte an. Das heißt, aus meinem Array ist soeben ein Objekt geworden, und zwar rekursiv. Nicht rekursiv, das müsste ich manuell machen, aber es tut genau das, was ich möchte. Und jetzt kann ich natürlich auch zugreifen wie auf ein Objekt. Und zwar möchte ich mir jetzt hier das Attribut Hello ausgeben wollen. Ich mache hier mal als Beispiel wieder eine Funktion rein. Ach, es gibt übrigens auch zwei Wege, beziehungsweise N-Wege, etwas richtig auszugeben. Ich kann jetzt die Funktion Echo benutzen. Wie man schon gesehen hat, Echo braucht eigentlich keine Klammern. Die darf man aber natürlich auch setzen. Und die, wo jetzt nicht so PHP-Programmierer sind, sondern eher aus anderen Sprachen kommen, die dürfen dann natürlich auch ein Print nehmen, damit sie sich nicht überfordert werden, stattdessen jetzt ein Echo zu können. Also ich gebe mir jetzt hier Echo von dem Objekt blub das Attribut hello aus, und natürlich möchte ich vielleicht auch bei dem Objekt blub die Funktion word aufrufen. Das geht natürlich nicht. Die Funktioninformation geht durch das Codieren und Dekodieren verloren, weil JSON keine Funktion kann.
Kann man mit
React-Functions herstellen? Das würde gehen, aber lassen wir mal die Magie ein bisschen weg. Also, ich habe vorhin gesagt, PHP ist jetzt nicht so gut, um Webseiten zu programmieren, für was es die meisten missbrauchen. Also PHP, finde ich, ist ausgezeichnet, wenn man mal so unformatierte Textdateien hat, irgendwo aus einer Webseite rauskopiert oder sowas, und die eine andere Struktur bringen möchte. Als Beispiel, wenn man jetzt hier so ein Moment. Habe ich da irgendeinen, der an ist? Wunderbar, der ist an. Wenn ich jetzt so ein Nmap-Output hätte, dann zeigt er mir hier ganz viel Zeug an. Vielleicht möchte ich das halt irgendwie einfach nehmen und ein bisschen anders umformatieren. Manuell mag ich das nicht machen, weil der ist 500 Zeilen lang. Für sowas ist PHP ausgezeichnet.
Oder AWK.
Ja, außer man möchte vielleicht noch unterwegs ein paar Zahlen addieren, dann wird es mit AWK vielleicht ein bisschen unschön. PHP kann sowas. Was noch ein bisschen, PHP hat natürlich auch ein paar Nachteile, die mag ich jetzt nicht verschweigen. Da PHP anfangs viel von C geklaut hat, sind so die meisten Funktionen, wie man hier an der Seite sieht. Das gibt es auch.
Yeah.
Funktioniert auch genauso wie das C-Printf. Kann, glaube ich, sogar noch mehr. Was PHP ein bisschen, also was man hier sieht, die Funktionen sind ziemlich C-artig geschrieben, also mit dem Unterstrich und alles klein geschrieben. Wo jetzt die Objektorientierung dazu kam, nimmt es so ein bisschen Java-artige Züge an. Also wenn man PHP programmiert, dann muss man sich so durch ein paar Sprachen ein bisschen durcharbeiten. Also es sieht so ein bisschen aus wie ein Chamäleon. Dementsprechend kann ich auch beim if schreiben sowas hier und Dollarzeichen B ist gleich 1, wäre ja auch true, weil alles, außer, alles was nicht 0 ist, ist ein C wahr. Also ist das ein. Ist in PHP nicht so, weil es gibt ja keine Datentypen, das heißt, das ist kein Boolean, sondern das ist eine Zahl. Aber ich kann jetzt auch einfach ein N schreiben, wenn mir dieses und nicht gefällt. Und solche Sachen gibt es da. Und ich würde sagen, das war's. Dann darf jetzt VHDL angelaufen kommen. Na klar. Das Vater-Error ist so der schlimmste Fehler, den es im PHP gibt. Dann ist wirklich was schiefgelaufen.
Ja, damit kann ich leben.
Das ist unabhängig voneinander. Zwei verschiedene Antennensysteme.
Ich weiß nicht, ob man lang geht, das ist in letzter Zeit der Körner kaputt. Hat sich gerade ein X eingebrochen?
Nee.
Hey, cool, dann hast du noch einen alten Körner.
Ja, natürlich, voll uralt. Aha. Okay, ja, ich wurde irgendwann heute Nachmittag darüber informiert, dass ich jetzt hier VHDL vorstellen darf. Ja, VHDL bei den Programmiersprachen anzubringen ist schon ein bisschen dreist, weil wir sprechen hier nicht über eine Programmiersprache im klassischen Sinn, sondern über eine Hardware-Beschreibungssprache. Ja, wir haben es so mit den Webseiten, VHDL, ja, Turing vollständig, keine Ahnung. Ist egal, wir können eine Maschine bauen, die Turing vollständig ist. Und genau das habe ich hier auch heute Nachmittag schon gemacht. Also beziehungsweise, das ist ein Teil einer Maschine, die nachher Turing vollständig ist. Nämlich, genauer gesagt, eine ALU. Die ALU kann jetzt sogar relativ viel schon für so eine Mini-ALU in 40 Zeilen. Das Ding kann addieren, subtrahieren, AND, OR, NOR und einen Vergleich auf kleiner gleich. Nee, auf kleiner. Ja. Wie schon gesagt, es ist keine Programmiersprache, sondern eine Hardware-Beschreibungssprache. Jetzt sieht man hier schon, ja, ich mache das mal so ein bisschen vorlesungsmäßig, weil so fancy Sachen wie Domi gerade kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil, sagen wir so, die Compiler dafür sind keine Compiler, sondern Riesensynthese-Tools, die da oben ungefähr, um das Ding zu synthesieren, 2 Minuten laufen. Und ich keine Lizenz dafür da habe und unter Linux läuft das Zeug auch nicht. Auf dem Linux-Teil des gesamten Systems, aber nicht auf dem Windows-Teil. Also man könnte es in der VM läuft oben keine Maschine. Also kein Server. Also man sieht auch nur einfach, dieses Ding produziert ungefähr 480 Warnungen. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht komplett getestet habe, auch noch irgendwelche Fehler. Wenn man die Fehler ausgebügelt hat und diese knapp 500 Warnungen einfach ignoriert, dann kann man es sogar auf eine Hardware schieben und ist glücklich damit. Das ist ja so ein bisschen lustig bei der... Genau. Also man müsste noch einen Assembler schreiben, der die Hardware dann irgendwie befeuert. Und hey, wenn wir schon einen Assembler haben, können wir auch gleich einen GCC drauf loslassen. Und wenn ein GCC kann man oben auch noch Java reinstopfen. Also back to the basics, ne? So, und jetzt ganz, ganz kurz noch, was man hier sieht. Also wir wollen es ja nicht nur hinschmeißen und sagen, das ist schön. Was man sieht, ist die Zweigeteiltheit von so einer oder die Mehrgeteiltheit. Also eine Entity ist jetzt eine ALU, das heißt, wir erschaffen uns gerade eine ALU. Und diese ALU hat als Strukturbeschreibung einen Port. Das heißt, ich habe zwei Eingänge, A und B. Einen Ausgang, da ist schon der erste Fehler, Control sollte ein In sein und kein Out. Aber das Result ist ein Out, das passt schon mal. Ja. Und jetzt kommt jetzt haben wir uns die Struktur beschrieben und jetzt gucken wir uns an, wie das ganze Ding funktioniert. Das ist dann die Architektur. Das kann man auch stufenweise verfeinern. Also wir können eine Architektur und Architektur und Architektur definieren. Und die 27 Architektur ist dann irgendwann unser Endergebnis und jede wird ein bisschen feiner. Genau. Was machen wir? Wir packen Komponenten rein. Also wir können als Komponente alles reinpacken, was uns irgendwie einfällt, was man irgendwo in einen Gutter packen kann. In einen Gutter kann man im Prinzip alles packen. In dem Fall ist das ein Volladdierer und ein Komplement, wobei das Komplement wieder ein Volladdierer ist, der vorher eine Invertierung hat und nur eins drauf addiert. Das Ganze wird dann hier lustig verschaltet, indem man Zwischensignale einführt, die dann lustigerweise, ein Draht ist ein Speicher. Also nicht wir haben eine Variable, in die Variable sprechen wir was rein und dann können wir es wieder rauslesen. Nein, wir nehmen Signal, wir nehmen irgendwas A und irgendwas B und dieser Draht dazwischen ist schon ein Speicher. Total fancy. Von dem her, wir haben hier einfach mal zwei Drähte erzeugt. Oder in dem Fall...
Ist einfach 32 geschriebene, vordefinierte...
Nö. Die habe ich selber definiert. An dem ganzen Ding ist, glaube ich, nur vordefiniert da unten das AND und OR. Ja, man kann auch viel fancyere Sachen machen, aber... Wenn man gewisse Vorgaben erfüllt haben möchte, muss man es selber machen. Ich kann es auch gleich zeigen, das ist ganz lustig. So, und dann hat man schon hier, und unser Komplement macht nichts anderes, als unser A, B zu nehmen, in die Variable Komplement zu verbinden und hier noch ein paar Kontrollsachen reinzutun. Wie die Kontrollsachen verschaltet sind, steht dann hier alles drin. Was man hier auch sieht, ist so ein Process, weil eigentlich ist da oben alles in Hardware, die alles komplett parallel ist. Das heißt, ob ich A mit B verknüpfe oder B mit A verknüpfe, ist vollkommen wurscht, solange die irgendwie verknüpft sind. Und wenn ich feststelle, ganz unten, ich bräuchte ganz oben noch eine Verknüpfung, wieso ganz oben, das ist alles ein Einheitsbrei und alles ist gleichzeitig da. Das heißt, wo ich es hinschreibe, ist vollkommen wurscht. Einzigste Einschränkung sind die Processes. Processes sind so eine lustige kleine Sache, die machen so eine kleine Serialisierung von der ganzen Sache. Das heißt, wenn ich da was Zeile für Zeile reinschreibe in einen Prozess, wird es Zeile für Zeile abgearbeitet. Das heißt, da drin kann ich dann plötzlich anfangen, klassisch zu programmieren. Wie man hier sieht, ist eine Switch-Case-Struktur. Ja, syntaktisch ist das Ganze an Ada angelehnt, von dem her ein bisschen unschöner. Wie man auch sieht... Ja, Ada ist Grundkenntnis, um hier mitreden zu können. Und wie man auch hier sieht... Einmal ist der Pfeil so rum und einmal so rum. Wie rum die Pfeile sind, ist vollkommen wurscht. Die Verbindung ist immer nur gerichtet und in die Richtung, wo der Pfeil zeigt, funktioniert es. Und daher, wenn die Schaltung 000 einnimmt, dann gehen wir auf Reset und der Reset bekommt dann die Werte aus A und B und ist alles lustig verschaltet. Lustigerweise, VHDL kennt in dem Standard Logic Zeug 9 Zustände für 1 und 0. Ja, wir haben eine richtige 1, wir haben eine richtige 0, wir haben eine schwache 1, wir haben eine schwache 0, wir haben undefined, wir haben tri-state und jetzt habe ich noch irgendwelche vergessen. Ja. Es waren...
Wenn 0 ein bisschen groß ist, dann ist es schon fast so sowas wie
1. Nee. Eine schwache 0 ist eine 0, die so lange eine 0 ist, solange sie schwach betrieben wird. Wenn du jetzt aber mit einer starken 1 daherkommst, dann ignoriert sich die 0 und es wird 1. Wenn du wobei hingegen, wenn du eine starke 0 mit einer starken 1 verknüpfst, dann hast du einen Kurzschluss. Ja, die Begründung liegt irgendwie in MOSFETs, die man lustig zusammenschalten kann, aber das ist vollkommen wurscht. Was wolltet ihr noch? Ach ja, genau, den Full Adder. Hab ich den groß geschrieben? Ja.
Also wie man sieht, die Synthese-Tools, die haben auch
viele. Ja, und es ist noch ein relativ kleines Projekt. In den ganzen 7-Zip-Dateien ist noch viel mehr versteckt. So, das ist jetzt ein Volladdierer in 32-Bit. Benutzt lustigerweise ein Volladdierer in einem Bit und zieht den... Ah ja, genau. Wir haben auch noch einen Präprozessor mit eingebaut, der für uns hier diese lästige Tipparbeit übernimmt, so ein Generate. Der macht nichts anderes, wie diesen komischen Einfach-Bit-Addierer 32 Mal hintereinander zu kopieren. Man kann es auch von Hand tun, das sieht nur sehr unschön aus und ja, bei 32-Bit macht es schon keinen Spaß mehr. Und spätestens, wenn dann einer auf die Idee kommt, wir möchten jetzt eine 64-Bit-Architektur, ja, wird es unschön. Ja, so viel zu VHDL, das ist jetzt nicht ganz so interessant, weil Very High Speed Hardware Description Language. Okay, das ist, ja, das ist, keine Ahnung. Die Hardware, die rauskommt, soll sehr hochgeschwindigkeitsmäßig sein.
Nicht die
Programmierung. Nö. Ach ja, und die Compiler-Warnung. Wer C-Compiler der 90er Jahre kennt und liebt, der wird diese Fehlermeldung nicht verstehen können. Die sind nämlich noch schlimmer. Also gerade so Java-Fehlermeldungen in Zeile 27 fehlt ein Strichpunkt. Nö. Hier heißt es dann in Zeile 723. Und der Fehler war in Zeile 27, so wie ganz, ganz früher. Und sehr, sehr aussagekräftige Fehler wie. Ja.
Warum diese Sprache so toll ist.
Warum diese Sprache so toll ist, ja genau. Der Compiler ist es nicht. Das kann vielleicht an den tollen Altera-Tools liegen, die ich benutzen darf. Xilinx ist anscheinend auch nicht besser. Genau, die Sprache ist deswegen toll, weil erstens alles parallel ist, beziehungsweise so lange parallel ist, wie man es möchte. Und ab dann kann man auch sagen, es ist nicht mehr parallel. Und ich kann eben Hardware beschreiben. Das heißt, ich kann auch einen kompletten x86 da reinschreiben. Wenn man sich ein bisschen kurz fasst, ist das relativ kurz sogar machbar. Also wie man sieht hier, diese ganze ALU, also die eigentliche ALU sind 80, kleine 80 Zeilen. Die zwei, drei Funktionen sind auch nochmal jeweils 100 Zeilen oder weit unter 100 Zeilen. Und schon hat man eine ALU. Jetzt steckt man jetzt noch ein bisschen Prozessor zusammen und dann bekommt man auf, ich weiß nicht, bei 10.000 Zeilen auf jeden Fall auf einen funktionsfähigen Prozessor, der bereits was kann.
Hättest du gegen Kinder-Chip diesen können?
Ja, hätte ich können. Ich kann in einem Prozess Variablen erzeugen und die dann auch mit einem ganz normalen GGT in komischer Syntax zusammenpappen. Das Problem ist, in einem Prozess ist das nicht so lustig und ich könnte es bestimmt auch, wenn ich es mathematisch angucke, in Gatter gießen und dann die Gatter synthetisieren und dann auch ein GGT machen. Das wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller. Wobei für einen GGT, das ist so ein klassisches Softwareproblem, was man lieber in die Software erledigen lässt, die man nachher auf dem Ding laufen lassen kann. Ja. Das wäre es von VHDL. Jetzt steht da noch C, weil ich wollte auch eine richtige Programmiersprache zeigen. Warum C? Ja, ihr hattet alle diese fancy Sachen mit Ruby. Ruby hat alles von allen Programmiersprachen geklaut und hat alles in einen Topf geschmissen und hat umgerührt. PHP ist nicht besser. Es hat von C geklaut und den anderen hat es dann auch noch dazu geschmissen. Okay, back to the basics. C
ist allein schon zwei Programmiersprachen.
C ist schon schlimm genug, dass es zwei Programmiersprachen hat, nämlich den Präprozessor und C selber. Wenn wir mal von GCC absehen, der dann auch noch andere Programmiersprachen drin erlaubt mit Inline-Sachen. Eigentlich nicht, ja, sondern echt toll, aber für das, was ich heute zeigen möchte, total kaputt.
Eine kleine Anekdote am Rande. Als ich hier Programmieren gelernt habe, habe ich zwei Sprachen gelernt, nämlich Modular 2 und 10. Und
eine kleine Anekdote, als ich hier Programmierer gelernt habe, habe ich Modular 2 gelernt und C, so als die zwei Programmiersprachen. Und beliebte Prüfungsfrage war dann immer, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Modular und C? Und da habe ich mal einen Kollege gefragt, ja, was sagt man denn da dann? Und der meinte, ja, das ist ganz einfach. Das eine ist eine Programmiersprache und das andere ist ein Makroprozessor. Ein Makroassembler, Entschuldigung. Ihr dürft jetzt raten, welches ist.
So. Eigentlich wollte ich gar kein C zeigen, weil C das Schöne ist, C sind so wenig grundlegende Befehle, weil wir haben nicht 27 Programmiersprachen, die wir gleichzeitig können müssen, sondern wir haben tatsächlich nur zwei. Wobei wir die eine davon weglassen können, weil den Präprozessor, der macht die Sache einfacher, schöner, angenehmer und fancier für uns. Aber hey, ignorieren wir ihn, machen wir nur C, macht die ganze Sache super einfach. C kann man ungefähr auf zwei DIN A4 Seiten zusammenfassen, was die Leute wissen müssen. Bibliotheksfunktion, ja, die 15 Bibliotheksfunktionen, machen wir nochmal 2 DIN A4 Seiten voll, dann haben wir auf 4 DIN A4 Seiten eine komplette Programmiersprache. Das kann jeder in einem netten Abend im Gläschen Bier durchlesen und kann danach C programmieren. Also jeder, der so Grundkonzepte von Programmierung verstanden hat, kann mit C programmieren. Ach ja, stimmt.
Wer kommt denn fest in die Datei?
Ja, ich mach's mal ein bisschen minimaler.
Was zeigst du uns?
KNR? Das ist GCC. Ich programmiere meistens auf GCCs, deswegen... Ja, ich weiß, kein Rishi mit komischen Notationen vorne dran, ist ganz, ganz komisch. Also das ist das Schöne an C, es ist so alt, dass es wahrscheinlich schon 200.000 Versionen davon gibt. Man beschränkt sich auf eine und die funktioniert dann immer. Das ist jetzt schon ein vollständiges C-Programm. Ja, es ist, ich weiß, nicht ganz so fancy wie bei den tollen Ruby-Sachen, aber das macht die Sache so schön einfach. Ich habe halt einfach nicht diese Mächtigkeit, die ich lernen muss. Ja.
Der Startcode kann Main nicht aufrufen, weil du hast nur. Du hast Main übrigens definiert und wenn du Main weglässt, dann geht's.
Hey, ich lasse das nicht sein, ich kann mal auf und zu machen, das, oder?
Das ja, aber auch Schweizer kann man rein, auf und zu. Das wird auch verloren.
Ich kann auf und zu.
Das ist ein schönes, vollständiges C-Programm.
Nö, das funktioniert. Ja, es ist GCC und er ist noch nicht mit irgendwelchen lustigen Mic-Files.
GCC mit geeigneten länglichen Optionen. Also so ein neues Datei-Code oder so.
Ja, das ist das Schöne, wenn man einen Mic-File hat, dann hat man diese ungefähr 24 Zeilen, die das braucht, um GCC ordentlich zu starten. Um so einen Schindluder zu treiben, alles weggekapselt. Nö, geht auch nicht.
Ich weiß nur, es gab mal ein SQL-Thema, das ist doch voll. Nein, nicht 1990, und ich kann nicht 1990, das muss man schon kleiner machen. Kannst du KNA irgendwie anbieten? Ja, vielleicht schon besser.
Also ich glaube, mit einem komplett leeren Datei mag er es heute nicht. Aber was gibt's denn? Wir haben die arithmetischen, nur so um die 20 wichtigsten Funktionen so mal ein bisschen abzureißen. Wir haben Plus, Minus, wir haben eine Funktion, die wir erzeugen können. Mal.
Compiler mag schon.
Nur der Linker nicht.
Oh, ja. Ja. Was haben wir denn noch? Eine If-Struktur, eine Else-Struktur, eine If-Else-Sache können wir zusammenfügen. If-Else-Go-To, das Ganze auch noch schön für neumodische Leute mit While, For und Do-While. Komma-Operator. Der ternäre Operator ist sehr, sehr schön. Sieht dann so aus. Wir machen eine Zuweisung A gleich... So, und jetzt fragen wir, keine Ahnung, was soll man denn fragen?
Ermo gibt es nämlich.
So, das ist so eine schöne Sache, die man in C machen kann, die auch in Ruby funktioniert. In PHP auch, also das sind alles die Sachen, wo sie bei C geklaut haben. Ansonsten ist das Ganze was ein großes Makro für Assembler und wie schon gesagt, für Anfänger, die eine gewisse Grundkenntnis von haben, was ein Programm können mag, was eine Schleife ist, durch die Einfachheit sehr einfach zu lernen und Deswegen ist es so, meine favorite Programmiersprache, weil man kann sie tatsächlich an einem Nachmittag erlernen.
Wenn man jetzt in dem Reprozessor ein kleines K auf ein Fragezeichen definiert, dann kann man da X, K, C, Doppel, D schreiben.
Ja, du meinst sowas, warte.
Ja, irgendwo mittendrin halt.
Nein, schon, wir wollen heute doch mal ordentlich arbeiten, ne? Ach
so. Dann muss ich auch int formell hinschreiben.
Nein, oder nicht. Das gibt.
Ach so, meintest du?
Jetzt muss ich allerdings noch A, X, C und D definieren. Ja, sag mal, das gibt A, X, C, D.
Ja, genau.
So? Das sollte, ja.
Ja, das macht nichts, das ist egal.
Es läuft.
Mach mal GCC minus B all.
Lustigerweise, das Parameter, also W für Warnings und All als Parameter, es gibt nicht alle Warnings aus. Es gibt noch bessere Parameter, die noch viel mehr ausgeben. Ja.
Das geht ja.
Und wie man sieht, GCC macht heute unglaublich schöne Warnungen. Das heißt, er sagt uns, wie das Ding heißt, er sagt uns, welche Zeile, sogar welche Spalte das nachher erzeugt wurde. Er sagt, es ist nicht initialisiert in dieser Funktion und wie wir es auch wieder ausschalten können. Welche Warnung uns das Ganze ausgegeben hat, die wir dann nachher weglassen können. Ja, dass es kein Return-Type hat, all solche Warnungen können wir ignorieren, sollten wir aber nicht. Aber, ja. Was kann ich denn noch als C-Programm zeigen? Ich glaube, ich habe jetzt gerade akut nichts da. Ja.
Ah ja, das funktioniert ja schon großartig. Nein, da sind wir. So, Whitespace. Erst Quelltext oder erst Programm anschauen? Nee, schauen wir erstmal das Programm an. Ich habe hier leider auf dem Rechner keinen Lauf, also den Interpreter nicht zum Laufen gebracht. Ja, das gibt es als Linux-Binary, deshalb können wir das aber im Linux-Pool mal ausführen. So, da gibt es das Programm. Bitte? Ja, habe ich doch gerade gemacht. Hier ist das Programm, ich gebe das mal aus. Das sieht so aus. Und ich kann das auch mal ausführen. Also wie gesagt, das wird hier interpretiert. Das ist der GGT, ich weiß nicht, wie der Algorithmus heißt, das ist hier, ich ziehe die kleinere von der größeren Zahl so lang ab, bis beide gleich sind. Ja, danke. Ja, ich habe mich nicht so lange darauf vorbereitet, ich habe 7:45 angefangen, das zu programmieren.
Die meisten der Teilnehmer hier.
Gib mir mal zwei Zahlen, bitte.
22 mit 6.
Also, ja, hier ist die Ausgabe. Ich weiß nicht, wie sollte ich vielleicht noch irgendwo eine Leerzeile ausgeben. Was wolltet ihr noch? 42 und 13. Ja, das ist ja. Was? Also es geht. Whitespace, ich weiß nicht, wer war denn bei dem Whitespace-Vortrag von mir da? Und doch einige. Whitespace hat keine Beschränkung in der Größe der Zahlen. Also das ist, solange man das irgendwie hinschreiben kann, funktioniert das auch. Und solange das in Speicher passt. Ja, das können wir machen. Das wollte ich nämlich eher als nächstes machen. Das sieht man überhaupt nicht, oder? Ja, das... Nimm vielleicht doch mal das Default hier. Dann sieht man es besser. Also so sieht es im Vim Syntax highlighted aus. Moment, da sind noch die Tabs ein bisschen. Gleich eins. So. Also jetzt sind grün sind Tabs, rot sind Leerzeichen und Zeilenumbrüche. Sieht man ja, das sind auch alle Zeilen, aus denen Whitespace besteht. Und Tabs haben die Länge 1, genau. Das heißt, ein so ein grünes Ding ist ein Tab, ein so ein rotes Ding ist ein Leerzeichen. Jetzt können wir mal schauen, wie weit der hier ist. 17 kam raus hier als Ergebnis des GWT. Ja, hast du es dem nicht angesehen, oder wie? Ja, schauen wir uns das mal an, wie das ein bisschen mnemonischer aussieht. Ich lese am Anfang zwei Zahlen ein. Dazu schreibe ich als erstes die Speicheradresse oder dazu ja, pushe ich die Speicheradresse, an die ich die Zahl einlesen möchte, auf den Stack. Rufe dann readNum auf, was einfach diese Speicheradresse nimmt und an diese Adresse die eingelesene Zahl schreibt. Das mache ich zweimal, um die zwei Zahlen eben einzulesen. Markiere hier, dass hier meine Schleife beginnt. Und lest dann diese beiden Zahlen wieder, weil eigentlich müssten hier noch drauf sein. Naja gut, ich muss ja doch am Anfang der Schleife, ich muss die irgendwie immer wieder lesen. Also ich hätte auch irgendwie mit dem Stack rummachen können, aber das war mir jetzt zu blöde, das hier in der halben Stunde so aufzuschreiben. Deshalb lese ich einfach von diesen beiden Speicheradressen diese beiden Zahlen wieder, subtrahiere die voneinander. Dann muss ich sie duplizieren. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich glaube, weil das Branch, diese Branch-Sachen das wieder wegfressen, den Top of Stack. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Also vorhin hatte ich irgendwelche Fehler. Ich weiß aber nicht genau, ob es jetzt wirklich an dem lag oder an was anderem. So, und dann unterscheide ich hier drei Fälle. Einmal, wenn das Ergebnis 0 ist von dieser Subtraktion, dann bin ich fertig. Sind beide gleich groß, dann haben wir den GGT gefunden. Andernfalls, wenn das Ergebnis kleiner ist als 0, dann habe ich offensichtlich die größere von der kleineren abgezogen. Also tausche ich die beiden Zahlen, indem ich hin zu Switch gehe. Switch tauscht einfach nur die beiden Zahlen und springt dann nochmal zu Loop. Also macht dann hier oben wieder weiter. Und der dritte Fall, das ist größer als 0. In dem Fall speichere ich mir das Ergebnis anstelle der größeren Zahl ab. Und also hier anstelle der größeren Zahl, die in Speicher an der Adresse 0 steht. Dieses Swap muss ich machen, weil erst Adresse und dann, also Swap tauscht einfach nur die obersten beiden Werte auf dem Stack. Muss ich deshalb machen, weil ich erst die Adresse auf dem Speicher haben muss und anschließend die Zahl, die ich speichern will. Nicht auf den Speicher, auf dem Stack. Und dann gehe ich wieder zu Loop. Und das war's eigentlich. Zum Schluss springt er hier zu End. Hol mir das Ergebnis aus dem Speicher, gebe es aus dem Bildschirm auf und sagt, dass das Programm zu Ende ist. So, tolle Sortieralgorithmen kann man natürlich genauso machen, aber in Anbetracht der Zeit nimmt ihr einfach das Programm, das hier an der Tafel steht, Das brauchen wir jetzt nicht nochmal hier nochmal so in Quelltext zeigen. Gibt es noch was, was kommt? Ja, genau, dann darf jetzt JavaScript und Haskell darf jetzt kommen, genau. Ja, könntest du machen, wenn du damit umgehen kannst.
Wie wechselt man hier zwischen den Fenstern?
So, was brauchst du?
JavaScript aktivieren.
Was braucht man denn? Nee, M nicht. T ist das, oder? Nee, T ist es auch nicht. Was brauchen wir da? Was brauchen wir für die Navigation? Navigationsleiste.
Obwohl, du kannst einfach auch irgendeine andere Seite öffnen, dann wüsste ich eine. Google. Deutsches Layout?
Ja.
Das Tolle an JavaScript ist halt in Google einfach JS, der versteht es immer. Interpreter. So. Und schauen hier. Es gibt immer einen Interpreter. Im Internet findet man ihn quasi. Der Browser ist ein Interpreter, der reinste Interpreter. Und das ist das Schöne. Also, das hier. Ja, klar. Browser abgestürzt? Ja. Ah, die Seite ist sogar gespeichert. Alles markieren. Ah, ja, super, jetzt läuft's. Wie ist hier Control? Alles markieren?
Nee, ich glaube ganz außen, oder? Nee, doch, das hier ist Control, ja.
Keine Ahnung, dann machen wir es einfach mal so. Das Praktische an JavaScript ist halt, es perfekt ausgelegt zum einen Strings verarbeiten und zum anderen XML verarbeiten. Da es quasi darauf basiert, XML, also HTML, zu verarbeiten, zu manipulieren und sowas. Also wir wollen jetzt eine Funktion schreiben, die irgendein Feld sortiert. Also unter JavaScript gibt es zwar schon Datentypen, die sind aber unter dem Typ Variable oder var, keine Ahnung, zusammengefasst. Machen wir mal var a gleich ein Array. Was? Ja. Ah, genau. So, genau. Ja. So macht man dann ein Array. Dann haben wir hier 23, 45 und irgendwas anderes. Dabei spielt keine Rolle, ob da Leerzeichen drin sind oder nicht. Das sortieren wir mal. Ah, so.
Kann man
also
was machen wie in Ruby und der Text reinschreiben?
Ja. Man sieht gleich, warum. Das punkten wir noch kurz mal aus. White line. So, 23, 45, 7. Ah, was? Ja. Das ist korrekt. Ändern wir mal diese Reihenfolge hier ein bisschen. Stellen wir die 7 hier zum Beispiel. Genau, machen wir 75. 7. 5. Nein, das dürfen wir nicht. Das würde widersprechen, was ich machen wollte. Wo zeigen wollte. Ist immer noch dasselbe. Warum? Weil 2 kleiner ist wie 4 und 4 kleiner ist wie 7. Und das quasi als Strings verarbeitet wird. Man kann natürlich auch Strings reinschreiben, das versteht ihr hier auch an dieser Stelle. Aber was lustiger ist daran, ist halt, Man kann Sorte natürlich auch anders machen, indem man dem eine Funktion gibt. Das läuft alles so wie unter Java. Sie haben sich da angelehnt daran. Dabei braucht man auch gar nicht anzugeben, was für ein Return-Typ. Oder hier zum Beispiel das Semicolon braucht man auch nicht, weil es offensichtlich ist, dass es hier enden wird. So, jetzt ist es richtig sortiert. Lustiger ist es noch, damit mit Klassen zu arbeiten oder Klassen, was man unter...
Die Funktion, die man Sort übergibt, ist die Vergleichsfunktion dann.
Richtig. Dann markieren wir mal das Ganze hier. Die Funktion brauchen wir gleich. Es geht bis hier. Jetzt läuft's. Und dann schreiben wir noch eine schöne Funktion drumherum. Mal eine Mitname. Dabei, die Namen spielen gerade keine Rolle. Und hier brauchen wir einen Semicolon. Dann erstellen wir mal ein Objekt var e gleich so. So erstellt man ein Objekt, dann sagt man keine Ahnung, l ist gleich oder ein Element da drin ist l und das ist dann so und dann so. Dabei JavaScript ist 32-Bit-Integer. Das heißt, hier gibt es keine Dateitypenbeschränkung. Es gibt eine Beschränkung. Und noch diese Funktion. Gleich RT. Das brauchen wir nicht. Wenn man jetzt. Nein, wenn man das. Das stimmt noch nicht so. Das schreiben wir direkt hier rein und. Was wollte ich jetzt machen? Ach genau, ich wollte das ja sortieren. Wir sortieren also jetzt das Element L. Und dafür muss man halt hier auch sagen, dass man halt das Element von dieser Klasse haben will oder von diesem Objekt. E.sortieren. Und das nochmal ausdrücken. Mal schauen, ob es läuft. Ich probiere mal aus. Und wenn es knallt, knallt es. Ach so, hier. Das muss man dann noch angeben, dass man das halt zurückgeben will. Ja, läuft. Und wenn ihr glaubt, unter JavaScript ist es lustig, Objekte zu erstellen. Ihr habt echt keine Ahnung, von wo die ganzen Variablen reinkommen können. Ich zeige es nämlich jetzt. Also wir haben eine Funktion, richtig geschrieben, ja, zu. dieser Funktion weisen wir eine Funktion zu. This run gleich rt, das hier von dort oben. Hier oben sagen wir zum Beispiel m sys.m sort, der beschwert sich, lustig, egal. Und dann machen wir das hier mal zu. Und jetzt erstellen wir mal eine neue Funktion. Z gleich new ZU. Dann sagen wir immer noch, dass Z ein Feld hat, und zwar M gleich noch ein neues Feld. Und dann machen wir mal nochmal Z. So, T. Ach, das müssen wir auch ausgeben. So.
Du musst, glaube ich, negativ mit so einer Orbital dazu
schreiben. Ach, schon wieder vergessen. Also, was haben wir hier gemacht? Ich mache da mal das Fenster hier ein bisschen grün. Okay. Naja. Ja. Dann machen wir das nochmal kleiner. So, also wir haben hier oben eine Funktion gegeben, die halt auf das eigene Element von M zugreift, das wir noch erst viel später definiert haben, nachdem wir das Objekt bereits erstellt haben. Dann haben wir eine Funktion geschrieben, das selber eine Variable in sich selbst speichert. Und dann haben wir ein Objekt von einer Funktion erstellt. Zudem haben wir dann halt hier nochmal eine Variable, noch einen Parameter hinzugefügt zu einer bereits vorher entstandenen Funktion, Objekt. Unter JavaScript kann man das so schön ziemlich verrückt arbeiten. Da kann man echt jeden Müll quasi reinwerfen. Das läuft so, dass man quasi ein Objekt hat und hauptsächlich stringbasiert arbeitet. Und nicht wirklich fest. Das heißt, die Parameter, die da drin sind, die Variablen, die kann man zur Laufzeit definieren, die kann man zur Laufzeit löschen oder zur Laufzeit erstellen. Klassen im herkömmlichen Sinne gibt es auch nicht. Das sind eher, das weiß ich gerade auch nicht mehr, wie sie heißen, Prototypen, genau. Das heißt, die basieren eigentlich auf einem fast leeren Element und werden dann nachgefüllt. Da vielleicht auch nicht so ganz. Auf jeden Fall.
Auch nicht so ganz.
Ich bin nicht sicher, wie viel eine leere Klasse hat, also der Typ Klasse, Class, den es auch gibt. JavaScript wurde hauptsächlich für den Browser entwickelt und es funktioniert auch super gut. Das, was man hier als wo das hier das als E erstellt hat, zum Beispiel, das ist JSON. Etwa ein heutzutage ziemlich übliches Format, was man hier unter PHP mal kurz gezeigt hat.
Was ist PHP?
Dabei wird basiert JSON nur auf Strings. Das heißt, man definiert hier und alles, was er speichern kann, muss als String darstellbar sein. Das heißt, true, false, irgendwelche Strings oder Nummern. Dabei, ja.
Könntest du doch JSON dann auch
Hm? Oh. Ein kleiner Riss gewesen, sorry. Ja. So, das hier zum Beispiel, hier ist ein JSON-Objekt. Also, doch, passt, ist Objekt. Es kann das Leere haben, kann auch irgendwas mit drin haben. So werden typischerweise Variablen definiert. Erstmal der Typ, der Name von dem, von der Variable, Punkt, Doppelpunkt und danach der Wert dafür. Arrays werden nach diesem Prinzip hier gemacht. Und das sind Elemente, ja, was er beinhalten kann. Noch was Praktisches ist, JavaScript basiert eigentlich auf Java, was selber wiederum auf C++ und das auf C basiert, wodurch es quasi Einfluss aus dieser ganzen Linie, aus dieser ganzen Generation durch hat. Wodurch auch, was schön ist, diese Formen hier laufen, Backslash N, Backslash F für, T für Tabs, N für Zeilenumbruch und sowas. Dadurch kann man schöner mit Strings arbeiten, kann man Zeilenumbrüche besser darstellen und sowas. Braucht man nicht überlegen, wie man sowas darstellt. Alles schön einfach, sagen wir mal. Nachteil ist jedoch, dass man halt wie bei den anderen, wie bei Ruby, eine Beschränkung der Ziffern hat. Also Integer von 32 und daran kann man auch nicht viel ändern. Hm? Richtig, unter JavaScript nicht. Das wollte ich sagen, das ist der Nachteil sozusagen. Wenn man das als Nachteil bezeichnen darf, dass mehr Programmiersprache basiert als Skript, teilweise auch Programmiersprachen lastig.
Hey, C ist ja ein Integer auch, halt so lange wie so eine Maschine war.
Genau. Jedoch, meines Wissens ist es so, dass es unter JavaScript kein Unsigned gibt. Reinprügeln. Okay. Ja. Last but not least eben noch Haskell. Man kann alles sehen, gut. Maus. Versuch's. So, das ist Haskell, eine rein funktionale Sprache. Ja, der Quicksort ist in eigentlich zwei Zeilen abgehandelt. Ich habe den mal auf drei Zeilen rausgelesen, damit man es noch besser lesen kann. Ist einfach, ich sage ihm, ja, Quicksort ist das und er tut es. Ich habe schon mal reingeladen. Quicksort über... Nein, das sind keine Zahlen. Ja. Das macht. Wenn ich ihm da irgendwas anderes reingebe, dann sagt er erstmal Type Error oder sowas ähnliches.
Kann man ja ausprobieren. Not in scope. Vielleicht denkt das ist eine Variable oder so. Ja, Quicksort ist relativ uninteressant. Interessantere sind dann eher so die GGT-Implementationen. Ich habe hier einmal Mauszeiger, einmal den euklidischen und einmal den nach Stein. Ich habe es noch nie ausprobiert. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ich gebe ihm jetzt ein GDK. Gut. das ist so ein Vorteil an Haskell. Du kannst ihm relativ viele Sachen eingeben und er ist immer noch trotzdem noch genügend schnell. So. Nein. Okay. Da habe ich irgendwelche Fehler. Ambiguous type variable constraints. Okay. Ja, für Haskell ist es für gewöhnlich egal, was ich mache. Wo bin ich? Da unten. Strich an. Er meint, er kann mir jetzt die Fehlermeldung sagt, er kann mir nicht wirklich sagen, was für ein Datentyp das sein soll. Deswegen muss ich es ihm explizit sagen. Für gewöhnlich tut es einfach irgendwie aus dem schließen, was ich schreibe. Aber er kann es in dem Fall nicht, weil es irgendwie laut dem, was ich geschrieben habe, gleichzeitig eine Ganzzahl sein soll und gleichzeitig eine gebrochene Zahl, was seinem logischen nicht, wo er nichts findet. Ja, das ist ihm jetzt egal, weil... Also die Frage war, ob das daran liegt, dass ich hier jetzt GGT und GGT' vermischt habe. Das ist jetzt dem egal, weil GGT ist ja definiert. Aber ich mach's mal rein. Division. Der Diff würde, glaube ich, auch funktionieren. Ups. Egal, diese 1000. Hast recht.
Er ist halt gewartet.
Zwar Intro-Schleife kann man problemlos abbauen. Ich kann das schön
machen. Was ist denn hier die Abbruchbedingung? Jupp. Hat er recht, ich habe die Abbruchbedingung vergessen. Ich habe vollkommen vergessen, den Algorithmus zu implementieren, deswegen funktioniert es vorne und hinten nicht. Interessant von der Sprache ist eher, ich kann mit unendlichen Listen arbeiten. Ich habe hier in Zeile 21 unten eine unendliche Liste definiert mit allen Fibonacci-Zahlen, die es gibt. Und wenn ich ihm dann sage, ich will die... ich kann ihm sagen, es soll es ausgeben. Dann dauert es nur ein klein. Dauert nur ein kleines Weilchen. Ich kann aber sagen, ich will jetzt die, keine Ahnung, sag mir irgendeine Zahl. 42. Fibonacci-Zahl, drück Enter und ist da. Ja, das dauert schon länger. Ja, also diese Fibonacci-Zahl, die jetzt gerade berechnet wird, ist relativ groß, aber das ist eben vollkommen egal, weil die Integer, die da angegeben sind, die dürfen unendlich groß sein. Einzige Limitierung ist der physikalische Speicher. Ja, man kann sie nicht. Ja, die Cloud ist doch dein Speicher.
Das wird peinlich, wenn der ausgeht.
Das heißt, man kann spezielle Sachen wie partielle Funktionen ausführen.
Du weißt, was ich heute zu tun hatte. Ich hab nichts vorbereitet in der Richtung. Ja. Ja, stimmt. Wieso habe ich nur den Maus-Support abgeschalten? Gib mir mal einen Namen. Ich kann hier die Funktion GGT42 definieren. Oh, out of memory. Auch. Oh. Wo ich dann sagen will, ich will den GGT von A und 42 haben. Doch, ich kann auch nur 42 hinschreiben. So habe ich gerade schon eine Funktion definiert. Jetzt muss ich nur noch speichern. Und da jetzt gerade der Interpreter abgeschmiert ist, vielleicht funktioniert, wenn es kompiliert. Aber.
Kann ich vielleicht gerade was dazu sagen? Er sagt hier, er hat 2 Megabyte. Ich weiß nicht, kann er nur mit 2 Megabyte arbeiten? Oder ist das das, was ich zusätzlich haben wollte, als das Speicher?
Dafür habe ich mich nicht genug mit diesem Interpreter auseinandergesetzt. Also Fibonacci von 10.000 kriegt er noch hin. Ja, er merkt sich Ergebnisse von vorher, aber bloß, wie du gerade gesehen hast, ich habe den neu gestartet, das heißt, er wusste gar nichts und weiß jetzt alles. Ich kann jetzt sagen, GGT42, wie wir gerade eben definiert haben, ist von... Ich kann die Fibonacci-Zahl einsetzen. Das ist, was war das? FIP von 10.000. Jetzt rechne dann, Weilchen. Da muss er jetzt so 42 abziehen, bis umfällt. Okay, ich lege mal kurz das Mikrofon weg. Ich soll den GGT-Strich nehmen, der angeblich besser funktioniert. Also, Doppelpunkt R, Reload. Ja, geht wirklich schneller. Er ist fertig. Also ich möchte mal aus. Wer es mir nicht glaubt, ich glaube, wenn ich das hier eingebe, gibt er mir jetzt alle Fibonacci-Zahlen aus, die in seiner unendlichen Liste drin ist. Irgendwann, wenn ihm das Speicher überläuft, sagt er dann, hab nicht mehr. Wie? Control S. Da. Er gibt tatsächlich alles aus, was er hat. Wie mache ich das Anhalten wieder weg? Control Q, okay. Wir wollten nicht über meine Tastatur reden. Ja, es ist Neo 2, aber ich habe gedacht, wir wollten nicht drüber reden.
Also ich glaube, es gibt theoretisch den Weg, das ist übrigens gleichzeitig das Prüfprogramm am Flughafen Anzeigen zu testen. Das ist ein bisschen unklar,
gleich beim RLS. Also, dass er einfach mit unendlichen Listen arbeitet und einfach es tut, ist einfach, er liegt einfach daran, er berechnet die Nummer erst, wenn er sie braucht. Und alles, was er schon berechnet hat, das weiß er ja schon, deswegen ist das für ihn nur noch eine lineare Operation, da zwei Zahlen zusammenzurechnen. Und ja. Ah, das wäre eine Idee. Okay, hat wer sonst noch Fragen zu Haskell? Irgendwas, was er gerne sehen will? Ja, es ist rein funktional. Habe ich irgendwas anderes gemacht, außer Funktionen verwenden? Mehr Zeit gebraucht zum Vorbereiten.
Also was ich nett finde in Haskell ist, man schreibt einfach, wie ein Mathematiker denkt. Also man schreibt einfach so, ja, diese abschnittsweise definierte Funktionen. Ja, wenn das so und so ist, dann ist die Funktion das. Und wenn das so und so ist, dann ist die Funktion das. Und das macht man eigentlich die ganze Zeit in Haskell. Wenn man dann so einfache Dinge machen will wie eine Schleife, mach's lieber mit Rekursion, weil eine Schleife, da braucht man ja Variable, die zählt und das geht ja nicht. Also es ist schon manchmal ein bisschen komisch, aber wenn man so Rekursion und Funktionen und Mathematik mag, dann ist Haskell eigentlich ganz nett.
Also ich wurde angefragt, die ersten 10 Fibonacci-Zahlen zusammen zu addieren. Okay. Was funktioniert jetzt schon wieder nicht? Ich kann dann überlegen, was nicht stimmt.
Mach doch mal nur den Fips, was da passiert.
Ich glaube, da liegt doch gerade der Fehler. Ja. Ah. das war falsches Wort. Head ist nur der Kopf. Wir wollen aber die ersten 10 haben, also Take.
Okay, jetzt summiere.
Jetzt summiere ich die auf, also muss ich die in eine Klammer stecken. Ja, aber ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Also du gehst immer davon aus, dass ich alles auswendig weiß. Das kann ich ja noch nicht. Ja. Ich bin nicht gut vorbereitet, aber gut.
Ich mache nochmal den Haken hier dran und zeige, was als nächstes kommt. Selling. Ich, darum stehe ich jetzt hier. Selling ist eine Sprache, die implementiert zelluläre Automate. Wer weiß nicht, was ein zellulärer Automat ist? Es gibt einige, okay. Also man hat sowas wie ein Gitter, typischerweise zweidimensional, das ist so der Klassiker. Man kann aber auch eindimensionale oder mehrdimensionale nehmen. Und diese Gitterpunkte haben irgendwelche Werte. Und der zelluläre Automat definiert eine lokale Regel, wie jede Zelle sozusagen für sich, nur indem sie so ihre Umgebung anguckt, ein neuer Wert kriegt im nächsten Zeitschritt. Das klassische Beispiel ist Game of Life. Game of Life, da hat man ein zweidimensionales Feld. Ich darf mal das Whitespace-Programm überschreiben. Ja genau, ich mache jetzt ein paar Kommentare in das Whitespace-Programm. Also das zweidimensionale Feld und jedes von diesen Zellen hat entweder den Wert 0 oder 1. Man sagt auch bei Game of Life, es lebt oder es ist tot und malt es dann halt so aus, wenn es lebt. Also da haben wir jetzt eine lebende Zelle und im nächsten Zeitschritt hat man ein anderes Muster mit von dieser Zelle und jede Zelle berechnet sich neu, indem man halt guckt, ja, wie sieht die Umgebung aus, man summiert auf, wie viele lebende Zellen gibt es in der Umgebung und dann gibt es bestimmte Regeln, die sagen, ja, also bei 3 lebende Zellen in der Umgebung lebt es im nächsten Zeitschritt auf jeden Fall. Bei 2 bleibt es, wie es ist. Bei 1 oder bei mehr als 3, da ist es dann auf jeden Fall tot. Solche Dinge gibt es bei der Game of Life. Und das Selling-Programm für Game of Life, das sieht man hier oben. Also das Hash-Symbol ist mal wieder für die Kommentare. Und da muss man erstmal sagen, naja, es soll ein zweidimensionaler Automat sein, deswegen steht da 2 Dimensions off. Und jetzt 0 bis 1 heißt, die Werte 0 und 1 sind erlaubt in so einer Zelle. Da kann man natürlich auch andere Dinge machen, aber für Game of Life braucht man das nur. Und dann bildet man eine Variable, die, also man sieht jetzt insbesondere nicht in diesem Programm, dass es da jetzt irgendwie sowas wie eine Schleife gibt, die jetzt dieses ganze Universum hier durchläuft und für jede Zelle irgendwas macht, sondern das macht die Programmiersprache selber. Und jetzt wird für jede Zelle also diese Variable Sum ausgerechnet und da gibt's dieses 0,1 und 1,1 und 1,0 und so. Das ist einfach für diese Zelle der entsprechende Nachbarwert. Also 0,1 wäre halt der rechts daneben und 1,1 naja, irgendwie so, ne? Also waren halt alle 9 Zellen hier in der Umgebung berechnet für diese Summe. Sind's 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fällig. Ah, richtig, 8, weil alle außenrum, aber der selber nicht. Ja, und wenn diese Summe 2 ist und die Zelle ist 1 oder die Summe ist 3, dann ist die Zelle 1 und ansonsten ist sie 0. Also man gibt nur so eine lokale Regel an für diese Zelle Und dass es dann für die ganze, das ganze Universum passiert, das macht die Sprache selber. Also insofern kann man da jetzt auch nicht zeigen, wie ein GGT funktioniert oder sowas, weil das Ding kann halt nur zelluläre Automaten programmieren. Der Klassiker, das Game of Life, sieht man hier. Und damit es nicht heißt, man könnte kein GGT programmieren. Game of Life, da kann man so Bildler machen, die eine Turing-Maschine simuliert. Und wenn man eine Turing-Maschine simulieren kann, dann kann man natürlich auch ein GGT ausrechnen. Man muss es bloß irgendwie ablesen können hinterher. Das ist halt so die Frage dann. Also wer Turing-Maschine kennt, ne?
Kannst du eine Maschine animieren, die darauf aus dem Feld eine Zahl darstellt?
Also die gleich das rumschießt,
dass
dann einfach die Zahl
dargestellt wird. Ich würde sagen, kannst du einfach mal die Turing-Maschine angeben?
Eine Turing-Maschine, die GGT ausrechnet, oder was?
Ja, hier auf dem Zentrum. Nur die Anfangsbewegung.
Nee. Also, ich wollte nur die theoretische Möglichkeit andeuten, dass es funktioniert. Also, es gibt da auch schönere Sachen außer Game of Life. Also, ich habe in meiner Diplomarbeit ein diskretes Teilchenmodell implementiert in Selang, wo man einfach zweidimensionales Teilchenmodell, das ist schon ein bisschen mehr als 10 Jahre her und hat damals auf die Rechenzentrumskiste doch irgendwie 2 Wochen gerechnet, wenn ich da mal ein paar tausend Zeitschritte gemacht habe. Ja, auf dieser Webseite hier, dieses nicktiff.com, man sieht es da, und hier, das ist derjenige, der, also die Seite von dem, der dieses Selang geschrieben hat. Und da ist inzwischen, also bei der Distribution von dem Selang ist, eins von meinen Programmen als Beispiel mitgeliefert. Kann man sich da angucken. Da hat damals, habe ich also ein paar Feature-Wünsche für die Sprache nur eingereicht und die sind dann da implementiert worden, weil es so ganz gelangt hat es dann noch nicht. Und also das Programm ist auch ein bisschen länger als wir jetzt hier, das Game of Life. Mein Programm? Ja, also es gibt da einige Grafiken, die ich habe auf meiner Webseite. Ich kann den Rechner hier nicht bedienen. ich müsste mir jetzt auf meine Webseite auskennen. Such doch einfach mal nach Selang und das ist jetzt nicht da, sondern auf meiner Seite. Aber dieses Bildle da rechts oben, ich glaube, das ist auch von mir. Oder das da links oben, das ist so, da habe ich also so zweierlei Flüssigkeiten praktisch simuliert, die sich trennen, so wie Essig und Öl, ne? Und das am Anfang gut durchgerührt und dann mal guckt und quartet, was passiert. Und dann gibt es also so Filmchen und so. Such einfach mal nach Selang und Rothmann Keller oder so. Rothmann, TH und Keller. Das ist so. Ja, guck mal da, genau. Visuelle Eindrücke ist immer gut. Ja, also das ist so eine Anfangsbedingung mit einem einfachen Kästle. Und dann guckt man, ja, es sollte natürlich so ein Tropfen, es sollte irgendwie kugelförmig werden. Ja, wird das so ein bisschen, gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Das ist also da zufällige Anfangsbedingung. Am Anfang ist einfach durchgerührt und so mit der Zeit trennt sich das dann auf. Genau. Das ist quasi am Anfang einfach so at random grün oder rot. Übrigens auch noch eine nette Anekdote. Als ich diesen Film produziert habe, da gibt es ein Programm, das nennt sich MPEG Encode. Da kann man einzelne Bilder zusammensetzen als so ein Film. Und ja, es war irgendwie Silvester, glaube ich. Und ich habe den Autor angeschrieben, weil das Ding ist immer abgeschmiert oder wollte nicht. Und naja, was ich einfach gemacht habe, ich habe ihm eine lange Liste mit Dateinamen übergeben. Und das mag er nicht. Der will dann irgendwie die durchnummeriert und von bis, obwohl die Dokumentation das Gegenteil behauptet. Und ein Neujahr war der fix bereit. Jo, das wäre sehr lang.
Uns sind noch viele andere Sprachen eingefallen, die wir gerne machen hätten wollen, aber in Anbetracht, dass wir erstens irgendwie schon viel zu viel Zeit verbraucht haben und zu wenig Vorbereitungszeit haben, belassen wir das erstmal.